Meine Damen und Herren, es singt für Sie das Niveau. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Kulturpessimisten. Heute mit Christopher.
Hallo.
Stefan.
Hallo.
Und dem, mit dem mir.
Mit dem verehrten Herrn Big Macintosh.
Ja.
Wo hallo, ich endlich weiß, wo der Name herkommt, aber dazu später mehr.
Ja, hat ja auch lang genug gedauert.
Wie lang genug? Es war doch erst 2 Wochen. Oder dass ich das jetzt gesehen habe.
Dass du weißt, woher mein Name vielleicht kommen könnte. Ich habe den ja noch nicht so kurz erst.
Ach so, ja, genau.
Wobei ich mir bei solchen Nicknames eigentlich sehr, sehr selten die Frage stelle, wo der entsprechende Nickname eigentlich herkommt.
Okay. Also. Wo kommt denn zum Beispiel Angbo her?
Aus dem Sindarin.
Aus dem was?
Herr der Ringe.
Du meinst das Silmarillion?
Nein, ich meine die Sprache, Sindarin. Das okay. Ist Elbisch.
Und was bedeutet das?
Ang heißt Eisen und Bohr heißt Faust. Eigentlich der komplette Name ist wie bei mir in Skype, Ang Bohr of Westerness. Den habe ich irgendwann mal für irgendwelche Spiele benutzt.
Aha.
Und dann
die
ist der
Eisen Faust von Westerness. Die eiserne Faust von Westerness.
Genau.
Okay.
Also ein ganz sensibler Name.
Das war's ja schon. Vom Vanilla Chief wissen wir es ja schon, wie der Name zustande gekommen ist.
Ja, das habe ich schon ein paar Mal erklärt, aber mein Name ist, glaube ich, auch etwas erklärungsbedürftig.
Und wenn ihr es noch nicht wisst, könnt ihr immer noch unsere Pilotenfolge nachhören.
Ja, da waren wir noch Street.
Ja.
Aber da jetzt sind wir
zweit.
Jetzt Ausverkauf, Werbung.
Deutschland, Radio-Niveau und so.
Ja, ja.
Drunter machen wir es nicht mehr.
Nee, drunter also Deutschlandradio oder NSFE oder Deutschlandradio NSFE.
Ja.
Jo.
Hitler im Radio.
Ficken Hitler.
Penis. So,
haben wir das jetzt auch alles abgehackt. Damit haben wir unseren Explicit Tag dann auch bekommen.
Ja, und ich glaube, wir haben auch keine Nachreichung dieses Mal, so wie ich das in dem Trello nehmen kann.
Nein, aber du hattest eine Hausaufgabe.
Ich hatte eine Hausaufgabe. Soll ich mit meiner Hausaufgabe anfangen?
Ja.
Kleinen Moment. So. Jetzt habe ich eine Marke gesetzt. Also meine Hausaufgabe war, My Little Pony Friendship is Magic zu schauen und wenigstens dort die ersten 2 Folgen der 2. Staffel, was ich auch brav getan habe heute. Natürlich immer auf den letzten Drücker, wie sich das für Hausaufgaben gehört. Und ja, also ich fand die Serie ganz nett. Sie ist sehr knuffig. Also ich finde die Charaktere sehr toll. Es gibt da für die Leute, die es jetzt immer noch nicht kennen und jetzt mal abgewartet haben, wie der hochgebildete und sophisticated Vanilla Chief das jetzt findet. Also es gibt 6 Ponys, 6. Die in einem magischen Land leben, wo also Ponys wie Menschen leben und Dinge tun und magisch sind. Es gibt 3 verschiedene Kategorien. Es gibt normale Ponys, es gibt Einhörner und es gibt Pegasoi. Und die erleben Abenteuer, die so ihre die Freundschaft zwischen den 6 bestimmten Ponys, Twilight Sparkle, Rarity, Cutie Pie,
Pinkie Pie.
Pinkie Pie, Applejack,
Derpy Hoof.
Was?
Derpy Hoof.
Derpy Hoof?
Nein, das ist kein Hauptcharakter. Das
ich
ist
weiß.
Applejack, wen gibt's da noch? Ja, genau, so gut habe ich die Serie schon geschaut.
Da kann ich vielleicht noch eine, also wir sollten ja eigentlich keine größeren Podcast-Empfehlungen machen, aber...
Heute nicht.
Gar nicht?
Wir dürfen heute nicht über Podcast reden.
Okay.
Wir haben es ausgereizt. Ich
würde gern drüber abschweifen, aber wir machen kein großes Thema draus.
Ja, also ich würde sagen, also wer sich das mal anhören will vom Spotto oder beziehungsweise Webschnorcheln auf Twitter, gibt es den Delicious Podcast. Und da hat er, glaube ich, mit dem Herrn Martinsen mal eine Episode über My Little Pony gemacht.
Ja, genau. Die habe ich sogar live gehört.
Ich auch.
Tada.
Und ich habe mir es sogar mit angeguckt. Das war, glaube ich, auch die einzige MLP-Folge, die ich mal geschaut habe.
Ja, und da werden die 6 Hauptcharaktere ziemlich gut umrissen.
Ja, also mein Lieblingscharakter ist der Applejack, weil sie immer so howdy, so wie eine Texanerin spricht. Ich finde das sehr lustig.
What in tarnation?
Ja, genau. Sie ist sehr knuffig und ist immer so das ist ganz toll. Und ich finde auch, Twilight Sparkle ist halt immer so, oh, ich bin so intelligent. Und
Naja, mein Lieblingspony ist ja eher Fluttershy.
Ja, Fluttershy ist immer so zuckersüß und immer ganz schüchtern. In der ersten Folge fand ich sie sehr lustig, wo sie dann so, wie ist denn der Name? Fluttershy. Was? Fluttershy. Da fand ich so ganz lustig, aber sie nervt auch sehr schnell.
Was ich putzig fand, das war das hier mit, lass mich mal deinen Anfeuerungsruf hören.
Hey! Du hast die ersten beiden Folgen der ersten Staffel gesehen.
Ich habe jetzt die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel gesehen und dann jetzt noch die, weil ich die Serie doch recht gut fand, die ersten 4 Folgen der ersten Staffel habe ich jetzt von vorne angefangen.
Also kann man so zusammenfassen, du findest das schon alles ganz knorke.
Ich finde das alles ganz knorke, das ist so in die Richtung, so ein bisschen Adventure-Time-mäßig, aber nicht so, also die Zielgruppe ist anders. Also Adventure-Time ist für so kleine Jungs. Und My Little Pony ist so für kleine Mädchen, aber so auf dem gleichen Qualitätslevel. Und natürlich können alle schauen, aber so für wen die Serie mal ursprünglich gedacht war, meine ich jetzt. Also nicht nur kleine Mädchen schauen ja offensichtlich My Little Pony.
Das mit dem auf kleine Mädchen kann man sagen, dass es vielleicht so ein bisschen drauf abzielt, aber es nimmt schon auch andere mit.
Ja, natürlich, mich nimmt's ja auch mit und ich bin ja offensichtlich kein kleines Mädchen.
Die Schauspielerin, die sich das ursprünglich mal ausgedacht hat, Lauren Forst, ist ja auch eine ziemlich starke Feministin.
Echt?
Ja.
Ja, okay. Also ich finde die Serie schon sehr gut gemacht. Also das ist aber, finde ich, gerade so ein Trend, den vielleicht auch My Little Pony mitbegründet hat, dass es jetzt sehr intelligente Cartoon-Serien zurzeit gibt, die auf einem sehr hohen Niveau operieren. Also einmal My Little Pony, Adventure Time, Gravity Falls, Bob's Burger, was so ein bisschen der Simpsons-Nachfolger für mich ist, als Bob's Burgers als so eine dysfunktionale Familie, die irgendwie zusammenarbeiten muss.
Okay.
Und das sind alles zwar Cartoon-Serien, die für ein mehr oder weniger junges Publikum gedacht sind, aber doch alle mitnehmen und doch sehr gute Geschichten haben. Also die Geschichten sind immer sehr schön geschrieben. Also ich habe jetzt, also das letzte ist die Applebug-Season, wo Applejack den ganzen Obstgarten alleine hatten muss, weil Big Macintosh, der große Bruder von ihr, ich finde, du hast den Namen sehr gut gewählt. Also ich finde, Big Macintosh passt sehr gut zu dir.
Ja.
Der hat sich nämlich verletzt und sie muss jetzt ganz alleine den Obstgarten ernten, aber sie will keine Hilfe nehmen, weil sie ist ja immer das Pony, das allen anderen, wir sind schon wie die Quasselstrippen, wir sind schon sie ist das Pony, das immer allen anderen Ponys hilft, also zum Beispiel Rainbow Dash, dem Wolkenflieger irgendwie bei einem Stunt hilft, aber sie will keine Hilfe annehmen und am Schluss natürlich lässt sie sich da doch helfen und alle sind glücklich.
Ja, ich finde die generelle Konstellation von den Main Six einfach so interessant.
Ja.
Da gab es auch schon eine coole Folge Ponytime Podcast dazu. Und die hatten da in der Folge auch einen interessanten Gast gehabt. Ihr dürft ja mal raten, wer das war.
Das warst du.
Nein.
Das war der Herr Martinsen.
Nein. Es war der Herr Pritlove.
Ist der auch ein Brony?
Ja.
Ich glaube, ich bin ein bisschen zu spät zur Party gekommen, weil ich glaube, jetzt ist so der Haupt-Brony-Hype ist schon abgeklungen.
Ja, jetzt ist ein bisschen vorbei.
Ja, aber ich finde es ganz gut, mal zu spät zu irgendwas zu kommen. Normalerweise bin ich ja mal mittendrin, Doctor Who oder
ja, ich sag mal so, man,
Galaxy.
Man kann das eben, das ist so ein bisschen der hipste Ansatz, ne? Entweder man kannte das Zeug schon, bevor es cool war, oder man macht es dann halt auf Retro.
Oh, ich habe jetzt eine super Überleitung. Warte, ich moderiere diese Überleitung an, weil die so gut ist.
Nein, ich wollte kurz was fragen.
Ja, okay, aber ich darf diese Überleitung nicht vergessen. Ja.
Wie fandest du denn die Villains so? Also Nightmare Moon und Discord.
Also Discord fand ich sehr lustig. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, der kommt auch noch öfters vor. Oder also ich fand dann einfach dieses völlig Chaos, was er verbreitet, sehr cool gemacht. Also, dass es dann Schokoladenmilch regnet und er füllt sich dann ein Glas Schokoladenmilch und dieses Glas wird dann von oben nach unten gefüllt und dann trinkt er dieses Glas, aber anstatt die Milch draus zu trinken, trinkt er das Glas drumherum weg.
Ja.
Was das Chaos so perfekt symbolisiert, was er verbreiten will, fand ich sehr toll. Und wie hieß die andere Nightmare-Dings da?
Nightmare Moon.
Ja, das war halt so eine Pilotenfolge. War ganz nett. Aber ich habe es am Schluss nicht verstanden. Auf einmal ist sie dann wieder so ein braves Pony und
ja, sie ist halt die Schwester von der Prinzessin.
Und ja, aber was hat sie denn am Anfang böse gemacht und warum ist sie am Schluss wieder gut? Lag sie unter irgendeinem Fluch oder?
Sie wurde durch ihre Eifersucht quasi
korrumpiert. Und die Element Stones oder wie die heißen, die hat sie dann wieder gut gemacht. Durch die Kraft der vereinten 6 Ponys.
Ja. Sehr cheesy irgendwie, ja.
Ja, also ich fand Discord, dieser Drache oder was das sein soll, den fand ich sehr gut. Der hat mir sehr gut gefallen. Ist dir
bei Discord was aufgefallen?
Nein.
Hast du Star Trek Next Generation mal Folgen gesehen?
Ja, einige.
Da kennst du bestimmt den Q.
Ja, ist das der Sprecher?
Ja, der wird gespielt von John Delancey und der ist auch der Sprecher.
Oh, das passt aber das sehr gut. Die
perfekte Wahl.
Ja, wie aber cool. ich glaube, ich kenne Q, hauptsächlich habe ich immer die deutsche Stimme im Kopf, weil ich das immer auf Sat.1 gesehen habe.
Hm.
Also ich habe auch schon ein paar Folgen auf Englisch geschaut, aber für mich ist Star Trek Next Gen so im Kopf immer auf Deutsch.
So von wegen, bevor, du warst cool, ich habe damals Star Trek The Next Generation noch auf ZDF gesehen. Und das Krasse dabei war, die haben die ersten Folgen so ausgestrahlt, dass die nicht am Stück eine komplette Folge gesendet haben, sondern die haben praktisch bis zur ersten Werbepause gesendet, also wo normalerweise dann halt in der normalen Serie die Werbepause ist, und haben dann die Woche drauf dann den zweiten Teil davon gezeigt.
Also nur 20 Minuten Folgen.
Arschig, ey, das ist Und irgendwann war halt wirklich eine total spannende Episode dabei und da haben die gerade diesen blöden Modus umgestellt auf, wir bringen jetzt wirklich eine, also wir machen eine halbe Sendung, dann bringen wir Werbung, vielleicht glaube ich irgendwie noch Nachrichten zwischen rein und dann bringen wir den zweiten Teil. Die war sau spannend und ich habe den zweiten Teil dann verpasst, weil das nirgends irgendwo angekündigt war, dass von wegen, hey, wir haben jetzt übrigens den Modus geändert und wir sind die Folgen jetzt komplett.
Das ist ja doof.
Mein gut, ich habe sie ja dann irgendwann, habe ich die Episode dann nochmal geschaut, dann halt im Kompletten. Aber ja.
Also für mich waren die Borg damals absolutes Nightmare Fuel. Also die waren wirklich, damals fand ich die echt schlimm. Und dann auch Captain Picard, der dann assimiliert wurde. Oh, danach konnte ich wirklich nicht schlafen.
Fandst du das so krass?
Ich war da irgendwie 10, als ich das gesehen habe.
Ah, okay, stimmt. Also wo die Borg dann so quasi.
Als ich das erste Mal die Borg gesehen habe.
Ja gut, okay, das war bei mir dann schon ein bisschen später. Ich glaube, da war ich irgendwie 14, 15 oder so und hat mir das dann nicht mehr so extrem viel Angst eingejagt.
Da gibt's bei anderen Serien schon noch Bösewichte oder Aliens, die um einiges gruseliger sind.
Ja, aber wenn du 10 bist, dann ist alles gruselig.
Ja, stimmt.
Ja, aber von wegen Serien schauen, nachdem der Hype abgeklungen ist, damit es kein Statement ist, das ist ja ein Zitat aus der Serie Community. Und wo wir gerade bei Community sind, Big Macintosh, du hattest doch auch eine Hausaufgabe.
Ja, ich sollte mir ein paar Folgen Community angucken. Ich habe mir ein paar Folgen angeguckt. Das ist mittlerweile auch über die erste Staffel hinausgegangen. Und ja, bin da ziemlich am Eibengrad, was die Serie angeht.
Also auch ein voller Erfolg für dich.
Ja. Soll ich kurz erklären, worum es so ungefähr geht?
Ja, bitte, weil die habe ich nämlich auch noch auf meiner To-Do-Liste, die von Serien, die ich irgendwann mal gucken will, wenn ich alt bin und Zeit habe.
Bei Community geht's im der Trailer, also der Pilot, erklärt das eigentlich ganz gut, worum es in der Handlung überhaupt geht. Das geht halt um ein Community College, wo man noch als Erwachsener oder so als zweite Chance noch sein College nachholen kann, seinen College-Abschluss. Und da geht's um den Rechtsanwalt Jeff Winger erstmal. Und den Plot-Twist habe ich nicht so ganz verstanden. Irgendwie muss er nochmal sein Examen oder was nachholen, weil das in den USA nicht gilt. Und ist,
ja, er hat sich das irgendwie bei so einer Paper oder wie, es gibt so die nennt man Diploma-Mill, also Diplommühlen, okay. Wo du früher einfach, oder in den USA sind ganz verbreitet, wo du irgendwie 50 Euro zahlst und dann stellen die irgendwie dir ein dubioses Diplom für irgendwas aus. Und dann hat er sich irgendwie ein Anwaltsdiplom erschlichen und dann sind sie irgendwie darauf gekommen, dass er gar kein richtiger Anwalt ist und jetzt muss er halt nochmal irgendwie einen Community College Abschluss mindestens irgendwas machen, damit er weiter als Anwalt praktizieren darf.
Ja. Und dann zieht er halt relativ am ersten Tag, lernt er Britta kennen, wo er sich rein verschießt und sie eigentlich nur rumkriegen will.
Er ist halt so ein Frauenheld.
Von der heißen Nummer und deswegen vorgibt, ja, wir machen mal eine Spanisch-Lerngruppe und dann assimiliert sich da halt so eine Gruppe ringsrum. Den verschiedensten Leuten. Du hast die schwarze Christin, du hast einen Serien-Junkie, du hast einen total alten Opa dabei. Und ja, halt so verschiedene Charaktere. Die Standardstreberin, noch so einen coolen Football-Typ. Ja, ist halt alles dabei.
Der Jock nennt man die ja, ne?
Können wir weitermachen?
Ja.
Gut, wo waren wir stehen geblieben?
Ich habe eigentlich die Charaktere eingeführt und da können wir jetzt noch ein bisschen über die Serie reden.
Knie eingeführt. Was?
Ja, genau auf dem Niveau läuft die Serie ab.
Nie. Weniger sexuelle Anspielungen.
Ja, also das ist halt.
Ach nee, Quatsch, wir sind ja schon bei Community. Ich war jetzt noch bei den Ponys, Entschuldigung.
Ja, das ist halt so eine Sitcom, halt, wo die Gruppe Abenteuer erlebt und was sie halt so ausmacht, ist, dass sie sehr viel mit der vierten Wand operiert, also dieser eine Charakter Abed, der durchbricht immer gern die vierte Wand und sagt, wir sind ja echt alle nur in einer Serie und die anderen schauen ihn dann immer so komisch an, aber der Zuschauer weiß, dass es wirklich nur eine Serie ist und ja, solche Sachen machen sie oder eine ganze Folge, wo sie nur ein Rollenspiel spielen und ist dann nicht so, dass das dann wie in anderen Serien inszeniert wird, sondern die ganze Handlung lebt durch das, was sie an diesem Tisch, an diesem Lerngruppentisch erleben und das ist sehr gut gemacht, weil was sehr wenige Serien auch schaffen, so die Vorstellungskraft des Zuschauers anzutreiben.
Sie nehmen auch immer Tropes auf, zum Beispiel gleich in der dritten Folge. Ist ja quasi eine Hommage an Dead Poets Society drin.
Ja, genau. Und ja, genau, sie haben sehr viele popkulturelle Anspielungen. Es gibt eine ganze Folge, die in so einem David Lynch Kriminalfall-Stil geschrieben ist. Sie spielen eine ganze Folge, der Boden ist Lava und dann entwickelt sich so eine Geschichte wie Waterworld oder Mad Max daraus und das ist sehr lustig.
Kannst du mir erklären, worauf die Folge mit mit den, ich glaube, Chicken Fingers war das, beruht.
Musst du mir genau erklären, welche Folge du meinst.
Das ist die Folge, wo Arbeit dann in die Küche kommt und die ganzen...
Ach so, das ist halt so auf so Mafia-Filme. Also so Der Pate und Godfellas, also so diese ganzen epischen Mafia-Filme, die gefilmt wurden, wo dann so der Aufstieg und Fall einer Mafia-Familie beschrieben wird. Das wird da so nachgestellt.
Ja. Aber meine Lieblingsfolge aus der Staffel 1 ist immer noch die Paintball-Folge. Die ist...
Ja, genau, also am Schluss groß. Der ersten und zweiten Staffel gibt es immer ein großes Paintball-Schlacht in der Schule, was dann immer etwas überhand nimmt. Und ich glaube, die erste Paintball-Schlacht war so Western-Stil, oder?
Nee, das ist so eher so Zombie-Stil.
Ah, natürlich.
Genau, geht pennen 2 Stunden, kommt dann wieder und alles ist kaputt und alles voller Farbe. Und dann sieht man in den Toiletten zum Beispiel so überall Farbpunkte an der Wand, außer an den Urinalen. Da sind dann hier so Umrisse noch übrig. Und dann kommt halt Cheng rein.
Es knistert wieder, aber ich bin's nicht.
Ich auch nicht, oder?
Bin ich das denn etwa?
Ja.
Ich meinte vorhin noch so,
ist mir jetzt noch. Jetzt habe ich extra mein ganzes Audio-Setup wegen dir zerlegt und ich musste hier nochmal alles neu einrichten.
Also bei mir knistert der Angbo nicht.
Sag nochmal was.
Jetzt ist besser.
Ja, ich habe einfach mein Audio-Interface nochmal neu gestartet.
Ja.
Okay.
Heute ist irgendwie der Wurm drin.
Hm. Ja.
Okay. Ja, und das ist halt Community, ist eine sehr schöne Serie, gerade wenn man so auf popkulturelle Anspielungen steht, und auf eine Sitcom, die etwas intelligenter ist und kreativer in der, wie man Folgen schreibt, also auch mal was ausprobiert, gerade mit Paintball-Schlachten oder wo sie eine ganze Folge Dungeon Dragon spielen oder der Boden ist Lava, und aber auch sehr ernste Themen behandeln.
Mir gefällt halt auch der Trick, den sie immer ganz am Ende haben. Mit dem, da kommen ja dann meistens noch die Endcredits. Und das haben sie immer mit irgendeinem Troy- und Arbeitsscheiß der Folge unterlegt.
Ja, also Troy und Arbeit sind halt beste Freunde. Die haben dann auch zum Beispiel eine fiktive Morningshow. Troy und Arbeit in the Morning. Wo sie dann auch Leute interviewen. Und im Grunde läuft auch gar keine Kamera, also sie tun nur so, als wären sie in der Morningshow, und das ist sehr lustig. Ja. Also diese Freundschaft wird dann auch noch ausgebaut, sie leben dann auch in einer WG, wo sie nur ein Zimmer haben, was aussieht wie das Holodeck von Star Trek, wenn das ausgeschaltet ist. das nennen sie ihr Traumarium, also irgendwie so ein Raum, wo sie halt so Dinge erleben in ihrer Vorstellungskraft. Mhm. Das ist alles sehr lustig.
Also ich muss ja sagen, zu meiner Schande muss ich ja sagen, das eigentlich das Einzige, was ich von Community kenne, ist der Rap.
Donde, ja, Erste, der Bibi Leo, TK. Der Rap ist aber wirklich gut.
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt dann, also John Oliver hat auch noch eine Rolle, den kennt man vielleicht aus The Daily Show oder jetzt aus seiner eigenen Sendung Last Week Tonight. Der spielt einen Psychologielehrer, der so ein bisschen auch irgendwie es im Leben nicht wirklich weit gebracht hat. Und natürlich den großen Bösewicht dieser Serie, Mr. Cheng, der chinesische Spanischlehrer.
Ich glaube, das klingt wie noch eine Serie, die ich mir unbedingt anschauen muss. Weil wir da gerade sind, ich hätte ja heute Morgen schon mal erwähnt, dass ich überlege mir so Amazon Prime mal zu klicken.
Amazon Prime,
das will ich mal klicken. Und
hast du gemeint,
lohnt sich nicht? Also wegen den Film?
Also wenn du dir nur einen Streamingdienst holst, dann hol dir lieber Watch Ever.
Ja, das Problem bei Watch Ever ist, dass die mein Geld nicht wollen. Das habe ich nämlich schon probiert, weil ich keine Kreditkarte habe.
Und ich mache aber per Lastschrift.
Ich auch mache auch per Lastschrift.
Okay, das können wir vielleicht überlegen. Da hatte ich ja halt jetzt nicht so unbedingt Bock drauf, den Kram per Lastschrift zu machen.
Aber warum denn nicht?
Ja, ich mag's halt einfach nicht, wenn alle möglichen Leute von meinem Konto Geld abziehen. Hab ich halt.
Ja, und wie willst du denn sonst solche Leute bezahlen, wenn nicht mit Kreditkarte oder Lastschrift?
Ja, das ist eben mein Problem. Ich brauche endlich mal eine Kreditkarte, also da. Ja, aber will ich demnächst mal Abhilfe schaffen.
Also mir ist Lastschrift lieber. Also im Notfall kann ich so eine Lastschrift einfach zurückrufen. Das ist ja kein Problem. Und ich meine, so, das ist ja nicht, dass du irgendjemanden Zugang zu deinem Konto, das ist ja ein Unternehmen. Die wollen ja auch weiterhin Leute haben, die ihr vertrauen. Also, ob du da Watch Ever oder Amazon machst, das ist ja egal.
Christopher.
Ja.
Wollen wir da kurz einen Serien-Streaming-Anbieter-Blog reinschieben?
Ja, also ich habe so ziemlich alles. Also ich habe Amazon Prime schon immer gehabt. Und ich habe Watch Ever. Was ich empfehlen kann, ist für Leute, die mal so ein bisschen cineastischer unterwegs sein wollen, Mubi, also M-U-B-I. .com oder .de, das weiß ich nicht ganz genau, aber wenn man es googelt, findet man es und das ist auch in den Shownotes. Das ist ein Anbieter, der ein sehr kleines Programm hat, aber dafür wird jeden Tag ein neuer Film reingestellt und das sind halt sehr spezielle Filme, also so koreanisches Kino oder französisches Kino, also einfach Filme, die einen cineastischen Anspruch haben und die wo es dann auch immer eine Redaktion gibt, die sich darum kümmert, besonders gute und besonders wertvolle Filme zur Verfügung zu stellen. Das ist, wenn man das machen kann, die haben eine sehr schöne App und kosten, glaube ich, 5 € pro Monat und wenn man sie für ein Jahr kauft, glaube ich, nur 2 € pro Monat. Also da die sind nicht so teuer, haben aber dafür auch nicht diese große Auswahl. Das ist mehr so Programmkino für zu Hause.
Klingt ja jetzt prinzipiell erstmal interessant, nach einem interessanten Service.
Kann man auch eine Woche testen, kostenlos.
Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Also mein Problem war halt, ich habe halt um ein bisschen Kohle auf einem PayPal-Konto rumliegen. Ne?
Okay.
Und hatte mir eigentlich vorgenommen, halt mir mal einen Account bei Watch Ever zu klicken. Einfach um bequem irgendwie Filme streamen zu können, schauen zu können und bla. Jedenfalls ging nicht, weil der Dienst Watch Ever mit du hast Geld auf einem PayPal-Konto liegen und möchtest das ausgeben, einfach nicht umgehen kann und du brauchst halt da irgendwie noch eine Kreditkarte im Hintergrund. Wo ich mir dann so gedacht habe, ja, wenn ich eine Kreditkarte habe, dann bezahle ich gleich direkt mit Kreditkarte und benutze nicht noch extra PayPal. Totaler Scheiß.
Das ist halt eine Ami.
Nee, Watch Ever kommt aus Frankreich.
Ja? Ich hätte gedacht, dass der Ami ist.
Nee. Das ist, weil die halt eine Sicherheit haben wollen, dass sie immer dein Geld bekommen. Also so ein PayPal-Konto, wo du Geld drauf zahlst, das ist halt eine sehr wackelige Sache.
Ja, das Ding ist halt, selbst wenn ich dann halt keine Kohle bezahle, in dem Moment, also ich meine, es ist ein Online-System mit einer Datenbank. Und wenn da die Fleck hat bezahlt, nicht gesetzt ist, ja, dann kommst du halt nicht mehr an deinen Scheiß ran, fertig.
Ja, aber also, die wollen halt, wenn sie so ein Monatsabo anbieten, wollen sie auch eine Sicherheit, dass das Geld auch kommt. Da kann ich es schon verstehen. Und ich weiß auch nicht, was ihr gegen Lastschriften habt. Das ist die beste Erfindung, die wir hier in Europa haben. Die Amerikaner, die zahlen immer noch mit Papierscheinen, wo du einen Betrag draufschreibst und das gibst du dann bei der Bank ab. Ich weiß nicht, wir haben in Deutschland so eine tolle Erfindung, die sich Lastschriftverfahren nennt und die kann man auch mal gefälligst nutzen.
Ja, mache ich ja auch.
Ja, du hast dich aber auch davor. Ich weiß noch, du, als ich dir Watch Ever empfohlen habe, hast du auch gesagt, oh, Lastschriftverfahren, das ist so da kriegen die ja meine Daten.
Nein, habe ich nicht gesagt.
Hast dich auch dagegen gesträubt. Ich weiß doch ganz genau. So, jetzt, du hast einen Rant angekündigt.
Moment, ja. Darf ich's anmoderieren?
Ja.
Und hier kommt Big Macintosh's Rant der Woche.
Das mit den Rechten, da müssen wir nochmal drüber reden. Also nicht mit den braunen Glatze-Nazi-Rechten, sondern mit den Verwertungsrechten. Das geht mir echt auf die Nieren.
Ja.
Das ist mir zum Beispiel jetzt bei Watch Ever aufgefallen. Ich habe mir das ja jetzt auch geklickt. Und da fällt mir ziemlich als erstes auf, naja, die haben halt nicht alles. Und die haben auch nicht alles topaktuell. Zum Beispiel bei Community haben sie 2 Staffeln von 5. Und jetzt kommt ja gerade die neue Doctor Who Staffel raus. Und da haben sie das auch nicht zeitnah schon im Angebot, sondern das wird wahrscheinlich irgendwann kommen, in einem Jahr oder sowas.
Da muss ich dich aber unterbrechen.
Ja.
Das ist ja jetzt was anderes. Also wenn du sagst, ich will aber die aktuelle Doctor Who Staffel, dass die am nächsten Tag schon auf Watch Ever ist, das kriegst du aber nicht für 5 € im Monat. Das kannst du auf iTunes machen. Du kannst ja auf iTunes die aktuelle Doctor Who Staffel für 20 Euro und Season Pass kaufen. Dann kriegst du am Sonntag, Sonntagnacht, ist dann die aktuelle Doctor Who Staffel zur Verfügung. Es kostet halt nur 20 Euro pro Staffel. Und ich kann schon Watch aber verstehen, dass jetzt nicht irgendwie sich für viel Geld die aktuelle Doctor Who Folge einkaufen, wenn du nur 5 Euro am Monat drauf schmeißt. Das ist ja was anderes als wo Community nur 2 Folgen von 5 drauf ist. Da musst du schon differenzieren.
Ja, aber bei manchen Sachen kriegen sie es ja hin. Bei manchen Sachen machen sie es ja da. Machen
ja, aber das auch nicht zeitaktuell.
Zum Beispiel Breaking Bad hatten sie doch.
Ja, aber das war so ein Spezialdeal. Das haben sie zu Marketingzwecken gemacht. Da haben sie einfach mal Geld in die Hand genommen, um Neukunden zu werben mit dem Argument, ah, hier könnt ihr sofort Breaking Bad schauen. Das machen sie jetzt aber auch nicht überall. Das war eine einmalige Aktion.
Ja, was halt ein riesengroßes Problem ist, also weil du ja sagst, Verwertungsrechte und bla, ja, das ist ganz große Keks, weil es gibt halt, die müssen halt für bestimmte Länder halt erworben werden. Das heißt, wenn Watch Ever jetzt eine Serie haben will, die halt jetzt, weiß ich nicht, Premiere oder sowas ausstrahlt, dann kriegen sie die halt einfach nicht, weil sie da einfach nicht genügend Kohle draufschmeißen können und sagen können, okay, hey, wir nehmen die Serie in O-Ton, zum Beispiel, was ich jetzt, Community, Game of Thrones oder ja, Breaking Bad.
Das ist so eine Nummer.
Sachen halt, sag ich mal, die du halt wirklich gerne auch in O-Ton sehen willst. So, und ja.
Game of Thrones ist aber ja Sky hier, ne?
Ja, exklusiv. Ja. Das ist ja auch, deswegen wenn Netflix diesen Monat oder diesen September hier startet, wirst du kein House of Cards drauf schauen können, obwohl das eine Netflix-produzierte Serie ist, die gehört denen. Aber sie haben in Deutschland die House of Cards-Rechte an Sky verkauft und die nächsten 2 Jahre werden die auch bei Sky liegen. Und das ist halt das Problem. Deswegen haben sie auch Orange is the New Black nicht verkauft nach Deutschland, weil sie schon zu dem Zeitpunkt wussten, dass sie irgendwann nach Deutschland kommen werden und dann können sie hier gleich exklusiv Orange is the New Black anbieten.
Da kann ich echt nur sagen, oder Holke zitieren, geht doch einfach mal sterben mit eure komischen Rechte, ey.
Ja, finde ich auch.
Dasselbe ist ja quasi das mit dem Kino. Die Filme kommen teilweise in den USA einen Monat, bevor es bei uns...
Ja. Das kann man wirklich nicht mehr entschuldigen, dass sie zum Beispiel Guardians of the Galaxy oder auch Drachenzähm leicht gemacht 2 einen Monat später nach Deutschland kommt, als es in den USA lief. Und dann zum Beispiel Sachen wie Captain America 2, der in Europa früher anlief als in den USA. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das können sie auch nicht sagen mit der Synchronisation, das glaube ich denen einfach nicht mehr. Da kann man irgendwas drehen.
Was ich ja dabei sau lustig finde in der Hinsicht ist ja, dass die ganzen Pressescreenings, also jetzt so für irgendwelche Filmjournalisten, dass die ja meistens dann schon zum Release, also bei den Amis gemacht werden. Das heißt, die ganzen Filmjournalisten haben jetzt alle schon zum Beispiel das Guardians of the Galaxy gesehen und durften bis dieses Wochenende nicht drüber reden.
Ja, das ist einfach
Das ist totaler Bullshit. Ich meine,
natürlich ist es Bullshit.
Ne? Also,
das ist einfach was dieser Kim.com gesagt hat. Ihr werdet Piraterie erst stoppen, wenn ihr überall alles gleichzeitig verfügbar macht.
Ja.
Also wenn so, es dann wird erst Piraterie in einem Maße aufhören, weil ich sag mal mindestens 40% aller Menschen, die sich Serien illegal runterladen, machen das, weil sie es einfach nicht anders können.
Ja, genau, weil du halt
zu einem annehmbaren Preis.
Oder weil du beziehungsweise halt du hast halt Bock, du willst einen Film sehen und du kriegst ihn halt nirgends, beziehungsweise kannst du halt nicht so anschauen, wie du dir das gerne haben möchtest, weil eben irgendwelches rechte Geier oder irgendwelches, ja, wie gesagt, eben Serien in Originalton, das ist halt zum Beispiel so eine Geschichte.
Ja, deswegen solltest du ja auch nicht Amazon Prime holen, weil die haben keine OV-Serien.
Ja, ist ja schon okay.
Ja, wollte ich nur gesagt haben.
Die
Industrie hängt da echt hinterher.
Also ja,
die hat's ja schon vor ein paar Jahren so halbwegs kapiert, dass zum Beispiel DRM halt scheiße ist und man sich halt auch einfach mal Musik von einem Datenträger auf sein mobiles Abspielgerät.
Die mussten es aber auch erst auf die harte Art und Weise lernen. Sonst hätten wir jetzt solche Dienste wie, Spotify oder sowas nicht.
Die mussten es ja quasi von Steve Jobs ins Gesicht gefeuert kriegen.
Das ist Ich sag mal so, vielleicht weniger Steve Jobs und mehr Napster.
Ja, aber Steve Jobs hat sich mit den ganzen Musikindustriebossen gekabbelt, als er iTunes groß gemacht hat.
Ja, der hat gesagt, hier, wir haben den Dienst, die Leute wollen runterladen, die Leute wollen unter Umständen auch bezahlen. Hier ist der Dienst, macht's oder lasst's bleiben und dann.
Ja, friss oder stirb.
Ja, ich meine, was anderes kannst du da nicht machen, wenn du so eine große Industrie wirklich verändern willst. Weil.
Wahrscheinlich muss man auch langsam sagen, das Kino muss überwunden werden. Also.
Das finde ich nicht.
Rauskommen, sollen die einfach gleichzeitig schon im Internet verfügbar sein.
Nein. Ich finde, die Kinos sind immer noch legitim. Sie müssen nur anders aufgezogen werden.
Ja.
Weil ich finde das immer noch sehr gut, wenn man einen Ort hat, wo man sich Filme in einem anderen Umfeld als im Heimkino anschauen kann.
Also, und wenn die Kinos gut genug sind, dann halten sie auch die Konkurrenz von du kannst es auch im Internet angucken aus.
Ja, das ist dieses der Markt regelt's Argument. Das funktioniert nicht so. So funktioniert also, so einfach ist das nicht.
Ich habe, glaube ich, auch die Befürchtung, dass dann wirklich Faulheit über, sag ich mal, das Filmerlebnis als solches, also dass ich gehe ins Kino, setz mich dahin und gucke halt wirklich auf einer saugroßen Leinwand mit einer verdammt geilen Anlage und bla und blub, und deswegen gehe ich ja ins Kino.
Da wird Kino halt wie eine Liebhabersache. Ist aber doch auch kein Problem.
Ja.
Kannst du Kinos nicht als Liebhaberprojekt finanzieren?
Nee, das geht eben nicht, das ist das Problem.
Ich war jetzt am Samstag in Guardians of the Galaxy und da bin ich extra nach irgendwie Stuttgart-Vaihingen gefangen, weil dort es ein OV-Kino gibt, was nur OV-Filme in 3D zeigt, weil das ist auch immer noch so ein Problem. Dann zeigen sie einen Film in OV, aber nicht in 3D, weil das irgendwie Sünde ist. Ich weiß auch nicht warum.
Ja, lohnt sich halt vielleicht nicht, weil 3D-Kino halt andere Projektoren und Auslastungen und so.
Und es gibt jetzt in Stuttgart-Vaihingen, da kann man auch gerne für Werbung machen, das Corso Cinema. So ein schnuckeliges kleines Kino, wo man nur Filme im Original schauen kann. Und was ich besonders cool fand bei dem, du hast keinen Getränkehalter, sondern ein kleines Tischchen vor dir oder eine Ablage, wo du dann auch nicht nur dein Getränk hinstellen kannst, sondern auch deine Snacks. Das fand ich sehr praktisch.
Sau cool.
Das ist also so wie im Flugzeug, so ein kleines Tischchen vor dir.
Du hast ja, glaube ich, letztens gesagt, dass 3D größtenteils unnötig ist.
Ja, aber bei Guardians of the Galaxy wollte ich das komplette Paket mitnehmen.
Hat sich gelohnt, 3D?
Es hat, ich glaube, ohne 3D ist dieser Film auch noch gut, aber ich habe jetzt gesagt, also für Guardians of the Galaxy mache ich das jetzt schon.
Ja, verständlich. Wie lange musstest du da fahren nach Stuttgart?
Der Hinweg war nicht so schlimm, da bin ich so eine Stunde gefahren. Vom Rückweg habe ich halt irgendwie, war der eine Zug so spät und dann war der eine Bus schon weg. Da hatte ich dann 2 bis 3 Stunden. Aber ich habe jetzt mal ausgerechnet, also ich habe 10 Euro für das Ticket hin und zurück gezahlt und nochmal 10 Euro für Eintritt und dann nochmal 5 Euro Snacks. Also ich habe 25 Euro für einen Kinobesuch ausgegeben. Und das war es jetzt mir jetzt einfach wert.
Ja.
Aber ich habe das schon mal erzählt mit meiner Theorie, wie man Kinos wieder beliebt machen könnte, indem sie einfach komplette Staffeln zeigen. Dass sie jetzt auf den Serienhype, habe ich das hier in diesem Rahmen noch nicht erzählt.
Nö.
Also mein Businessplan ist, wie man Kinos wieder rentabel machen kann, ist, das haben sie ja schon angefangen, also sie zeigen jetzt Doctor Who und auch Walking Dead, die immer die erste Folge einer Staffel im Kino. Dass man das jetzt einfach macht, okay, von dann und dann läuft einmal pro Woche die neue Folge von, sagen wir mal, Doctor Who. Mhm. Ihr kauft euch 12 Folgen, zahlt dafür, keine Ahnung, 50 Euro und kommt dann halt jede Woche zu einem gewissen Zeitpunkt ins Kino und schaut euch die neue Folge an, meinetwegen Samstagabends, wenn die auch auf der BBC läuft.
Ja.
Und wenn man dann halt, Moment, ich habe auch überlegt, okay, es kann sein, einen Samstagabend kann ich nicht, und verfällt dann diese Folge, habe ich gesagt, nee, man kauft sich einfach eine Stempelkarte, lässt sich 11 Folgen abstempeln, eine bleibt übrig, weil man da halt nicht da war, und sagt, okay, bei der nächsten Staffel, die ich mir anschaue, kann ich dann diese eine Folge, wo ich nicht da war, darauf verwenden.
Ja,
und so ist es auch nicht der Zwang, dass man jeden Samstag dorthin tuckern muss, um sich das anzuschauen.
Also, Also wäre vielleicht für dich oder wäre eigentlich der Gedanke ein Stück weiter gedacht, dass man sich halt einfach, sag ich mal, so, ich kaufe mir ein Serienfreund-Ticket für 50 Euro, da habe ich halt so und so viele Episoden drauf und die gucke ich mir dann halt an.
Genau.
Ja.
Da könnte man sogar ein Light-Angebot drauf machen, dass man weniger bezahlt und dann halt noch Filmtrailer sieht, die einen dann vielleicht wieder dazu begeistern, noch einige
Naja, man
Filme
kann ja das
zu schauen.
nee, das ist ja allein schon dadurch, dass du jede Woche in das gleiche Kino gehst. Allein das
Ja.
ist ja schon Kundenbindung. Das ist ja das, was die Kinos brauchen. Allein dadurch haben sie ja schon mehr Kundschaft. Und sie können auch besser kalkulieren, weil sie wissen, dass so und so viele Leute jede Woche zu ihnen ins Kino kommen.
Ja.
Weil sie die Tickets schon bezahlt haben. Und das machst du ja nicht irgendwie für jede Serie, sondern du sagst, ich bin ein so großer Doctor Who-Fan, das sind mir diese 50 Euro wert, dass ich das im Kino schauen kann. Und irgendwie mich jede Woche auch mit irgendwie 30 anderen Doctor Who-Fans treffe.
Ja, das kommt ja auch noch dazu.
Weil Serien gerade wirklich am Kommen sind. Also niemand kann behaupten, dass Serien nicht gerade das wichtigste visuelle Medium unserer Zeit ist oder das geldträchtigste.
Und gewisse Serien sind einfach fürs Kino prädestiniert. Zum
Ja,
Beispiel Game
natürlich.
of Thrones mit
Ja, auf jeden Fall.
Schnitt
Stell mal
und
vor, Game of
Orchester.
Thrones im Kino, irgendwie im Cinemax.
Ja, das wäre natürlich richtig geil. Also,
Und zwar
ich kenne mir
alle
selbst,
Folgen.
ich könnte mir auch selbst vorstellen, dass Breaking Bad im Kino noch mal eine ganze Ecke geiler kommt, weil das ja eigentlich schon auch recht bildgewaltig
Ja,
ist.
oder selbst Utopia ist eine so farbgewaltige Serie, wenn man das auf einer gescheit eingestellten Leinwand sieht. Also in Serien steckt so viel Geld zurzeit drin, dass die Kinos, die merken das ja auch schon. Die zeigen jetzt auch Doctor Who und Walking Dead macht das Cinemax auch, hier in Stuttgart auf jeden Fall. Also die merken das schon, aber ich finde, die sollten da könnten noch viel Geld, mehr Geld daraus schlagen. Und wenn jetzt hier ein Kinobesitzer zuhört, diese Idee ist kostenlos. Los, mach.
Mach it. Ja, das ist halt das. Naja, ist halt die Frage, ob
Verstehe.
sich das dann
Da
wirklich
muss
noch
man halt,
irgendwo.
ich wette, das hängt allein, und da sind wir wieder bei dem Thema, das hängt allein an den Lizenzen. Dass das noch
Dass du
nicht geht.
einfach, sag ich mal, bei den Serien gar nicht die Möglichkeit hast, wirklich für. Ich kaufe die Serie jetzt gut. Ich meine, muss man vielleicht bei Serien vielleicht auch schauen, ob die Produktion das dann wirklich hergibt, weil, ja, wobei,
Schau dir doch Game of Thrones an.
Digitalprojektoren. Also ich rede jetzt nicht von, ist billig produziert, sondern,
Du kannst doch schon Breaking Bad auf 4K und Netflix gucken. Kannst du nicht erzählen, dass es das nicht im Kino funktionieren
echt?
würde?
Haben die das echt auf 4K gedreht
Du
oder haben
kannst
die,
bei Netflix USA kannst du 4K Breaking Bad schauen.
Krass, haben die das in 4K produziert? Weil das ist ja schon echt eine.
Ja, natürlich machen die das jetzt in 4K. Ich wette, Game of Thrones ist auch in 4K möglich.
Zum Thema Kino und Serien haben wir ja da noch was auf unserer Agenda stehen. Und wollen wir da jetzt reinstarten?
Ja, warum nicht?
Ja, wir sind ein bisschen abgeschweift mit dem ganzen Streaming und Serien und bla, ja.
Aber nee, halt, jetzt
Halt,
wäre
halt.
der Angbor beinahe um seine Hausaufgabe rumgekommen. Angbor, ich möchte jetzt mal bitte deine Hausaufgabe sehen.
Ja, Hausaufgaben mit.
Okay. Wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, wir machen Hausaufgaben in letzter Minute. Während wir uns hier über Ponys und Community und Streamingdienste unterhalten haben. Also es gibt jetzt einen Angebot 3D auf Letterboxd.com.
Oh,
Und ich
muss ich gleich mal
habe.
reizen.
Und
Vielleicht mal blocken.
boah, ist die Seite scheiß langsam.
Letterboxd.
Ja, ich habe gerade totale Probleme mit der Seite. Also die
Ja,
baut echt.
die macht manchmal hat die fiese Matenten. Ich glaube, seit Tim Pritloff die einmal erwähnt hat, haben die einen massiven User-Zuwachs bekommen, womit sie nicht gerechnet haben.
Tim Pritloff slash dotted.
Ja, das
Ja,
war.
ich hab da jetzt schon mal ein bisschen angefangen, ein paar Filme einzutragen.
Und die Wikigeeks haben es dann nicht besser gemacht.
Nee.
Die habt ihr auch noch erwähnt.
Ja.
Ja,
Und?
ich bin noch nicht wirklich weit gekommen. Ich habe jetzt mal so überlegt, was jetzt eigentlich so, sag ich mal, meine All-Time-Favorites sind. Die habe ich jetzt schon mal angefangen reinzutragen. Wobei, nee, nicht alles All-Time-Favorites, weil ich habe da der Vollständigkeit halber Matrix Reloaded und Revolution mit drin, die ich jetzt nicht wirklich gut fand, aber The Matrix, der erste Film ist schon ein Klassiker, finde ich. Einfach mal vom Visuellen her und ja.
Haben wir ja auch in einer Folge, oder ich mit meinen anderen Mitpodcastern von Der Letzte macht den Cast aus besprochen.
Aha. Habe ich noch
gehört. Ein Follower.
Yay. Zwei habe ich.
Ja, wahrscheinlich mich und den Big Macintosh.
Genau. Ja.
Aber jetzt, wenn ich die Folge veröffentlicht habe, 1000 Follower.
Bestimmt.
Können wir auch wissen, wie viel Hörer wir haben an den Follower-Zahlen, die du bekommst.
Mhm. Genau. Aber wobei, gut, die müssen dann ja erstmal einen Letterboxd-Account haben. Aber den werden sie sich natürlich dann noch stellen. Also Hausaufgabe für die Hörer. Ja, nee, muss ich auf jeden Fall mal noch vervollständigen, wenn die Seite dann auch mal ordentlich läuft. Werde ich jetzt, denke ich, mal die nächsten Tage so ein bisschen machen, so mal ein bisschen eintragen, was ich da schon gesehen habe. Ja, mit Ratings weiß ich nicht, ob ich da groß was rummache, aber ja, schauen wir mal. Und ich habe gerade gemerkt, dass Watchlist und Filme, die ich angeschaut habe, zwei verschiedene Dinge sind.
Nee, Watchlist ist so das, was du schauen willst.
Genau. Da packst du alles drauf, was du noch sehen willst.
Ja, das habe ich gerade eben auch festgestellt. Ich bin ja neu auf der Seite und muss mir das erstmal angucken. Ich hätte das mit Watchlist.
Ach so, nee.
Ich denke mal, da wird wahrscheinlich dann bei mir auch in nächster Zeit dann ein bisschen mehr dazukommen, weil, wie gesagt, ich werde mir dann wahrscheinlich einen Watch-Ever-Account klicken und da jetzt auch mal ein bisschen Populärkultur aufholen.
Ja. Auf Watch-Ever, was habe ich da noch nicht gesehen? Ich glaube, sie haben ein paar Robin-Williams-Filme reingepackt.
Ja, kannst Filme ja auch in Listen sortieren, zum Beispiel, wie es der Christopher gemacht hat mit Essential Kino oder was du da alles hast.
Ja, ich habe mir so ein paar Listen gemacht.
Films und ja.
Ja, ich denke mal, ich werde mir da wahrscheinlich dann mal so eine All-Time-Favorites Liste erstellen.
Hm?
Ja, wie gesagt, viel ist noch nicht drin. Auf jeden Fall Pater 1 bis 3 und The Goodfellas. Ich stehe total auf Mafia-Filme. Ich weiß nicht, wo.
Jetzt ist er weg.
Ja. Da kann ich ja kurz noch was dazu sagen.
Ja.
Also, ich finde das interessant. Das ist eins der heißen SM-Scheiß von WikiGeeks-Ding, die mal länger als 2-3 Wochen überlebt haben. So im Aufmerksamkeitsbereich.
Ja, ich bin jetzt übrigens auch wieder da.
Hallo. Oh,
gerade meine Leitung irgendwie mal wollte nicht mehr.
Sonst gehen die WikiGeeks-Dinge ja immer ziemlich schnell wieder unter.
Was haben die denn sonst noch im heißen SM-Scheiß empfohlen? App.net und Ello wahrscheinlich.
Ja, App.net und Twitter. Und
Twitter ist ja gerade ganz am Untergehen.
Ja, also
ist ja fast niemand mehr da.
Nee, Twitter setzt sich nicht durch. Was wollte ich denn sagen? Was ist eigentlich dieses Ello?
Ja,
kann mir das kurz jemand erklären?
Nee, ich glaube, Ello kann man nicht erklären.
Das ist nicht so wie Twitter plus ohne Retweeten und Affen und.
Ello ist ein Social Netzwerk, was quasi aufgemacht hat und dann erst die Features bekommt.
Okay.
Also was du bis jetzt machen kannst, ist, du kannst Leuten folgen und Nachrichten schreiben, aber du kannst nicht auf Nachrichten antworten, sondern nur Leute in deinen Nachrichten erwähnen.
Okay.
Also das ist wirklich nur sehr Beta. Also das ist wirklich Beta. Fast noch Alpha. Also
das sollte wahrscheinlich so der Twitter-Effekt dann greifen.
Also da streamen jetzt alle hin und jeder, der cool ist, der benutzt das jetzt. Also ich habe auch Ello, natürlich.
Mhm.
Bevor
it was cool.
Was?
Also Sachen wie Mentions oder Retweets waren ja am Anfang in Twitter auch noch nicht drin.
Genau,
so,
genau.
Wie ich das mitbekommen habe.
Und das soll so ein bisschen was für Künstler sein. Also sie haben so seinen künstlerischen Anspruch. Also ich vergleiche das gerne mit Flickr und 500 Pix. Also Flickr ist so ein bisschen für den Alltagsfotografen, die einfach ihre Bilder hochstellen wollen. Und 500 PX ist für Professionelle oder Fotografen, die so einen künstlerischen Anspruch haben und so.
Das heißt übrigens ausgesprochen 500 Pixels.
Ach so, 500 Pixels, ja genau. Das ist halt so ein bisschen künstlerisch und ich glaube, sowas wird Ello auch sein
für Twitter-User. Künstlerisch.
Ja,
anderes
Fass. Ich glaube, die wissen selber noch nicht, was sie mit Ello machen wollen.
Nee, also ich meinte jetzt bei 500 Pixels.
Ja.
Also weil da ist echt viel Schmand drauf.
Ja, aber
zum Beispiel mein Account. Wobei ich habe es bloß mal irgendwann ausprobiert und habe dann auch gemerkt, nee, ist nichts für mich.
Weil viel das ist, HDR.
Viel bunte Clownskotze, viel Titten.
Titten?
Ja, schon.
Hast doch Kunst.
Ja, genau. Es ist schwarz-weiß, es ist Kunst.
Sonst ist es Porno.
Ja, nee, weiß ich nicht. Und ja, keine Ahnung. Und das ist dann wieder so dieses, ja, ich habe dir jetzt einen Kommentar unter dein Bild drunter geschrieben oder ich habe dein Bild geliked, jetzt musst du mein Bild liken, weil ich will ja ganz viele Likes haben, damit ich hier irgendwie in die Beliebtliste reinkomme und mimimi. Und das ist so ein bisschen wie Foto-Community eigentlich. So
daran erinnert's mich. Oh, das ist ganz schrecklich.
So dieses, und dann gibt's dann so Klicken und da muss ich ehrlich sagen, da ist mir Flickr echt tausendmal lieber, weil das ist halt.
Ja, Flickr ist so Facebook für Fotos halt.
Ja,
es ist halt so, du folgst halt Leuten und die machen halt Fotos. Oh, das ist ja lustig. So ein bisschen Instagramming. Also Flickr kann man ganz unterschiedlich benutzen. Mhm. Also manche benutzen es ja wirklich wie Instagram. Mhm. Manche einfach auch nur als Host für ihre Fotos, die sie dann auf ihren Blogs verwenden wollen.
Ja,
das geht ja auch.
Beziehungsweise halt einfach, ich habe da Leuten, denen ich folge, also ich gucke nun wieder auf Flickr eigentlich relativ regelmäßig rein. Und wenn ich halt dazu komme, irgendwie selber Fotos zu machen, ja, dann fliegen die da halt auch irgendwie rein.
Ja, ja.
Ja, Bilderdienste.
Aber bei Flickr gibt's ja auch immer diese Awards, die man dann verleihen kann.
Ach ja, das ist alles gescheit.
Das ist so ein bisschen 90er-Flair.
Ja, vor allen Dingen, das sind dann so Awards, die dann verliehen werden. Das sind dann so glitzernde GIF-Bilder.
Ja, genau.
Yay!
Es fehlt noch das drehende Baustellen-Symbol.
Ja, irgendwie sowas. Aber da lege ich halt wirklich absolut überhaupt keinen Wert drauf. Weil ich mache halt erstmal Fotos primär erstmal für mich selbst.
Und von dir selber?
Von mir selber eigentlich. Von mir gibt's ganz, ganz wenige Fotos.
Und dann nur untenrum.
Es gibt von mir tatsächlich jetzt sogar aktuelle Bilder und nicht von unten rum, sondern von oben rum, nämlich von meinem Gesicht, während ich singe. Die sind nämlich von gestern Abend. Ich habe gestern Abend noch einen Auftritt hatte.
Ja. Dann auch nicht mit Kamera vom Gesicht.
Richtig, und kein Handy, sondern ich habe Gitarre in Hand und schrei da gerade in irgendein Mikrofon rein, aber ja.
Betest den Teufel an.
Ja, das sowieso.
Das war ganz lustig, ich habe neulich so ein Foto gesehen, irgendwie steht in der Satanistenbibel drin, dass man keine Frau sexuell belästigen darf. Was ja in den anderen großen Bibeln nicht drin steht.
Mhm.
Also man darf sich einer Frau sexuell nicht nähern, außer sie möchte es. Und dann so von wegen, Satansanbeter sind doch die besseren Menschen.
Da stehen einige so Sachen drin, so zum Beispiel betritt nie ein Haus, wenn du nicht hereingebeten wirst.
Aber steht auch in der normalen Bibel drin.
Das weiß ich nicht.
Ich möchte mal kurz eine Blutgrätsche anbringen. Und mal so langsam zum nächsten Thema überleiten.
Ganz langsam.
Und zwar hatten wir ja schon das Thema Kino und Doctor Who. Und da hat der Christopher einiges zu berichten.
Oh ja, so.
Berichte er denn?
Jetzt geht's los. Jetzt könnt ihr für drei Stunden das Mikro ausmachen. Ich rede jetzt. Für einige werden es mitbekommen haben, die 8. Staffel von Doctor Who ist angelaufen und wir haben einen neuen Doktor. Muss ich erklären, was Doctor Who ist? Jetzt ganz kurz. Alien, das in einem Raumschiff, das außen aussieht wie eine blaue Polizeibox, durch die Zeit reist und Abenteuer erlebt.
Ja.
Ja, das ist eine Kurzfassung. Und wenn ihr es noch nicht kennt, dann böse, böse. Schaut euch alles Doctor Who an. Ist einer der besten Serien überhaupt. Hm. Läuft auch schon seit 1963 mit Unterbrechungen in der BBC. Und feierte demnach auch letztes Jahr sein 50-jähriges Jubiläum mit einer Jubiläumsfolge, die sich auch nicht verstecken muss.
Und ich habe auch mitbekommen, als ich überlegt habe, wie könnte man denn die Serie erklären? Dass man das mit Worten
es ist ein bisschen schade
erklären kann.
Es gab im Kino.
Die Kraft davon, es klingt total albern nach kindischen Scheiß, wenn man das versucht zu erklären, und da guckt man sich lieber besser einfach mal ein paar Folgen an und hat es besser kapiert,
worum es geht. Also wer den ganz schnellen Einstieg in Doctor Who haben möchte, der fängt am besten in der 5. Staffel an. Oder ist das die fünfte Staffel? Eins, zwei.
Die erste Matt Smith.
Genau, die erste Staffel mit Matt Smith. Weil da wechselt der Showrunner und also so wie die Serie gerade aktuell ist, so wird sie in der sechsten Staffel geformt. Also davor ist es halt ein anderer Showrunner, also der den ganzen Laden schmeißt. Das hat so die ersten drei Staffeln haben noch einen anderen Grundton und
die ersten vier Staffeln.
Genau, die ersten vier. Und jetzt die fünfte Staffel, wenn man, also sagen wir mal, ganz fix in Doctor Who einsteigen möchte, schaut sich den Beginn der fünften Staffeln an. Also die erste Folge, ich bin nie so ein Fan von Folgen, wo der neue Doktor eingeführt wird, aber die zweite Folge ist einer meiner absoluten Lieblingsfolgen, nämlich Starship UK. Die kann man anschauen und dann weiß man, wer der Doktor ist und was der Doktor so macht.
Ja. Kann ich ja mal kurz reingrätschen, weil ich nämlich jetzt ja eben gerade davor bin, die Serie mal zu schauen. Mhm. Ja, ich habe halt auch so den Punkt irgendwie, es ist schon, also für jemanden, der wirklich überhaupt noch nichts über Doctor Who weiß, halt schon relativ schwierig, da überhaupt erstmal irgendwo den Anfang zu finden, weil, ja, fängst du jetzt wirklich beim ganz ersten Doktor an, gut, da gibt's ja einige Serien nicht mehr, habe ich mich jetzt schon aufklären lassen. Oder fängst halt irgendwo zwischendrin an. Und wenn du zwischendrin anfangen willst, dann wo? Also, und ich glaube, da hat auch so jeder Doctor Who-Fan vielleicht so ein bisschen seine eigene Ansicht, wo man denn da dann als geneigter Seher dann anfangen möchte.
Also so wie es die meisten machen, die fangen halt in 2005 an, wo nach der langen Pause seit den 80ern Doctor Who Reboot gestartet ist. Da fängt man halt an, wenn man so das wenn man halt mit Doctor Who anfängt anzuschauen, also das ist so der klassische Einstieg, so beim Christopher Eccleston Doktor. Mhm. Wenn man
Da gab's zwar zwischendrin noch einen Film mit wem war gleich der Film?
Paul McGann.
Genau, stimmt, mit McGann.
Ja, aber ich habe den nicht gesehen und der soll auch nicht so gut sein. Ja, es ist einfach der klassische Einstieg, wenn man in dieses, wie man das unter uns Whovians nennt man das New Who, also im Gegensatz zu der klassischen Doctor Who-Serie, ist das jetzt die neue Doctor Who-Serie. Ja, da steigt man halt ein und wenn man halt so den leichteren Einstieg haben möchte oder nicht so viel aufholen muss, um Doctor Who, um auf die aktuelle Folge zu kommen, dann fängt man halt in der fünften Staffel an, da ist halt der neue Doktor Matt Smith, das ist der jüngste Doktor, den es je gab, mit Mitte 30. Und dann hat man halt bis zu achten, also dann hat man halt nur drei Staffeln aufzuholen und das ist machbar. Und es ist auch sehr gute, also die fünfte Staffel ist auch eine sehr gute Staffel.
Ich habe da noch einen kurzen Einwurf.
Ja.
Weil so ziemlich vor einem Jahr haben ja die Quasselstrippen, also genauer gesagt der Herr Martinsen, angefangen, Doctor Who zu gucken und alle Folgen in einem durchgeguckt, quasi. Ja. Und er hat ja noch gesagt, naja, der Tennant-Doktor, mit dem konnte ich mich schon am meisten anfreunden, und der Smith-Doktor danach, ja, ist zwar gut, aber irgendwie hänge ich noch an dem Tennant-Doktor.
Ja, da das ist gedacht, halt, Präferenzen hat halt jeder.
Ja, da hätte ich gedacht, das passiert bei mir ja nie. Ich bin immer so offen und kann mich schon auf einen neuen Doktor einstellen. Und jetzt geht's mir ziemlich genauso mit dem Smith-Doktor. War schon ziemlich schwer loszulassen irgendwie.
Ja, auch weil Matt Smith ein wirklich fantastischer Doktor war. Also ich glaube, das ist einer, mit Tom Baker wird er in die Geschichte als einer der besten Doktoren eingehen. Es war halt auch keine freiwillige Trennung. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer gehen wollte. Auf jeden Fall, ich glaube, Matt Smith hätte noch gern weitergemacht.
Ja.
Ja, aber Matt Smith ist jetzt nicht mehr der Doktor. Der hat sich in der Weihnachtsepisode verabschiedet. Und wir haben jetzt, sind wir vom jüngsten Doktor, den es je gab, direkt zum ältesten Doktor, den es je gab. Nämlich Peter Capaldi. Das ist ein britischer Schauspieler, was niemanden verwundern wird, weil es alles britische Schauspieler waren. Der hatte schon eine eigene Kriminalserie, wo halt aufgefallen ist, dadurch, dass er immer sehr starke Kraftausdrücke benutzt und immer sehr ruppig ist. Und ja, daher kannte man ihn schon und war schon überraschend, dass man ihn gewählt hat, weil er halt so gar nicht in die Schiene eines jungen, dynamischen Doktors passt, weil er halt schon Mitte 50 ist und auch schon stark gealtert aussieht.
Und er war schon in einer Folge dabei.
Genau. Es gibt eine Folge, die heißt The Fire of Pompeii, wo der Doktor mit seinem damaligen Companion nach Pompeji reist und dummerweise genau am Tag des Ausbruchs des Vesuvs landet. Und dort haben sowohl Amy Pond, die dann der Companion von Matt Smith wird, als auch, also Karen Gillan, die Schauspielerin Karen Gillan und Peter Capaldi eine Nebenrolle. Und beide sind dann später wichtige Charaktere im Doctor Who-Universum. Das ist sehr lustig.
Karen Gillan taucht da auch schon auf?
Ja, die ist eine Priesterin dort.
Was?
Ja, die spielt dort eine Priesterin.
Ach so, die Priesterin.
Ja. Und sein. Ja, also soll ich jetzt über die neue Episode mal spoilerfrei, die neue Pilotfolge spoilerfrei reden?
Den Stefan hat's gerade zerrissen.
Ja, der hat doch geschrieben, dass er seinen Router neu startet.
Ach so.
Ich kann
noch kurz einen Hinweis geben, bevor wir über die Staffel reden.
Ja.
Zu was auch mit
der Pompeii. Ich glaube, wir reden jetzt so über die erste Folge, weil du hast jetzt die zweite auch noch nicht gesehen.
Was auch mit der Pompeii-Folge hier gut hinhaut. Weil in der neuen Folge sagt der Doktor ja irgendwann was. Ja, ich suche mir die Gesichter immer aus irgendeinem Grund raus. Und sich überlegt, ja, warum habe ich mir gerade das Gesicht rausgesucht? Weil das kommt mir so bekannt vor. Ich habe einfach mal die Vermutung, dass da irgendwie noch was zu irgendwas, was er damals getan hat, vielleicht zurückklingt.
Das glaube ich nicht. Das war einfach so eine Anspielung, dass er halt schon mal eine Nebenrolle in einer Doctor Who-Folge hat. Aber
okay.
Ja, ich weiß nicht. Also soll man eine Spoilerwarnung rausgeben für die erste Folge?
Ja.
Ja, also wer jetzt Lust auf Doctor Who bekommen hat, kann sich das anschauen und wir reden jetzt spoilerig über die erste Folge der achten Staffel, nämlich.
Naja, wir können ja nochmal kurz das Grundsetting erklären und dann in die Spoilers einsteigen.
Wie das Grundsetting?
Also,
haben wir doch grad.
In welcher Zeit es ist, warum.
Ach so, okay.
Sind.
Also, der Doktor ist am Ende seiner Regeneration der Weihnachtsepisode, hat er irgendwie vergessen, wie er die TARDIS fliegt. Das passiert immer wieder mal, dass er nach einer Regeneration an Gedächtnisverlust leidet und etwas desorientiert ist und auch ausgepowert durch die Regeneration. Und er kracht so durch die Zeit, wie man das halt so in der TARDIS macht. Und landet dann im Rachen eines Tyrannosaurus Rex und nimmt diesen Tyrannosaurus Rex unfreiwillig mit in das viktorianische London. Also er steckt halt im Hals dieses Tyrannosaurus Rex fest und sie fliegen dann in die Themse des viktorianischen Londons und auf einmal steht ein T-Rex in London.
Kannst du mir erklären, warum die Zeit viktorianisch heißt?
Weil dort Queen Victoria regiert hat.
Ach so, okay.
Und die halt eine so lange und prägende Regentschaft hat, dass man das Zeitalter viktorianisch nennt.
Das ist ja einfach.
Ja.
Da tauchen halt auch wieder meine Mitlieblings-Companions vom Doktor auf.
Ja, also es wurde schon bei Matt Smith eingeführt, ein neues Set an. Es gibt immer wiederkehrende Charaktere, die zu einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Ort, also wir hatten River Song, die halt immer mal wieder auftaucht, aber kein ständiger Begleiter des Doktors ist. So haben wir jetzt eine Gruppe, ein sehr bunt gemischtes Häufchen von drei Menschen. Wir haben eine Silurianerin. Das waren Echsenmenschen, die quasi in der Steinzeit auf der Erde gelebt haben und dann irgendwie ausgestorben sind. Und die ist durch den Doktor ins viktorianische London gelangt. Und sie hat eine Ehefrau, nämlich Jenny.
Und hat diese Silurianerin eigentlich was mit der Silurianer Doppelfolge zu tun?
Ja, ich glaube nicht direkt, aber irgendwie, ja, also die Silurianer sind halt dieses Volk oder diese Wesen, ja, die halt vor den Menschen auf der Erde gelebt haben. Und sie lebt mit ihrer Ehefrau Jenny im viktorianischen London und haben so eine Sherlock-Geschichte am Laufen. Also sie sind halt, lösen halt Kriminalfälle in London und sie ist halt eine Detektivin und so ein dynamisches Duo halt. Und
das wird ja meistens noch durch einen dritten
Seiten. Genau, da wollte ich gerade drauf kommen.
Aufgefüllt, und das ist halt in dem Fall Strax, was ein
Sontaraner ist.
Sharon ist.
Genau, Sontaraner sind
so eine martialische Kriegerkaste, kann man sagen.
Ja, das sind halt das Glorious Sontaran Empire ist halt ein Imperium, das im ewigen Krieg mit den Kantaranen, also es ist halt so zwei Rassen, die sich auf ewig bekämpfen, und sie haben auch angefangen, ihre Krieger nicht mehr normal aufzuwachsen, sondern zu klonen. Also es sind Klonkrieger, die halt aussehen wie so überdimensionierte Kartoffeln.
Ja.
Und die sind halt Krieger durch und durch und können das auch nicht aufheben. Also Strax sagt nicht einfach, kommen Sie bitte raus, sondern kommen Sie raus und ergeben Sie sich dem glorreichen sontarischen Empire. Und ja. Das ist halt so ein Charakter, den halt. Was?
Obwohl Strax nur eine Krankenschwester ist.
Genau, Strax ist eigentlich nur eine Krankenschwester. Er hat auch Milchdrüsen, womit er Leute aufpäppeln kann. Das ist ja lustig. Und irgendwie schuldet er halt dem Doktor einen Gefallen, und dadurch nimmt ihn der Doktor mal mit, und dann landet er halt bei Madame Vestra, also diese Silurianerin, und Jenny, und diese drei leben dann und erleben Abenteuer, die dann halt auch nicht wirklich erzählt werden, sondern nur, wenn der Doktor dabei ist.
Ja, das finde ich sehr schade.
Ja, ich vermute auch, dass da noch irgendwie so ein Spin-off kommen wird mit den drei.
Ja, das hatte ich ja mit dem Spotto. Der sagt ja auch, da muss ein Spin-off her.
Ja, also sowas, wie wir schon bei Torchwood hatten mit Captain Jack Harkness, werden wir wahrscheinlich auch bekommen mit Madame Vestra, Jenny und Strax. Clara und der neue Doktor landen halt in London, und der Doktor ist natürlich erschöpft und muss sich erstmal ausruhen, und Clara ist komplett durch den Wind, weil das ist ja nicht mehr ihr junger, dynamischer Doktor, sondern ein alter Mann, der total faltig ist und graues Haar hat und auch unfreundlich. Und ja, also so der Hauptplot ist, wie kriegen wir diesen, der Hauptplot ist echt gar nicht so wichtig in dieser Folge, es geht mehr darum, also wir steigen jetzt in die Spoiler ein. Also Achtung, Spoiler. Okay, jetzt hat jeder genug Zeit, iPhone aus der Tasche zu holen, Stopp zu drücken oder die Kapitelmarke zu springen.
Spoilers.
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 Und ja, also wir werden mit einem neuen, wie ich glaube, durch die Staffel ziehenden Enemy oder Villain bekannt gemacht, also so was die Angels für Matt Smith waren oder David Tennant. Also treffen wir hier doch altbekannte Gegenspieler wieder, nämlich die Uhrenroboter. Also es gibt eine Folge, die auch mit zu einer der besten Doctor Who Folgen gehören, nämlich The Girl in the Fireplace, wo der Doktor auf einem Raumschiff landet und dort ganz viele Verbindungen zu Versailles auf der Erde im 17. Jahrhundert ist, wo Madame de Pompadour, eine berühmte französische Königin, lebt, und verrückte Roboter, die durch Uhrenmechanik funktionieren wollen, sie halt als neues Gehirn dieses Schiffes im wahrsten Sinne des Wortes akquirieren und reisen deshalb durch die Zeit, um den richtigen Zeitpunkt zu finden, um sie aufs Schiff zu holen, und wollen dann ihr Gehirn rausschneiden und das dann halt als neuen Zentralcomputer des Schiffes verwenden. Und jetzt treffen sie auf das Schwesterschiff der Pompadour, nämlich die Marie Antoinette, die in London abgestürzt ist, und die haben ein Restaurant aufgemacht, wo sie halt Leute reinlocken und dort ihre Organe ernten. Und der Doktor besiegt ihn halt. Das ist auch nicht so wichtig, sondern die Frage ist, kann Clara dem neuen Doktor vertrauen? Und dann kommt es zu einer... Was?
Das war mir gar nicht so bewusst jetzt, dass es wirklich dieselben Clock-Droids sind, die schon mal aufgetaucht sind.
Er sagt es aber an einer Stelle, wo er dann den Namen des Schiffes liest, die SS Marie Antoinette. Also diese Roboter waren ursprünglich nur Repair-Droids. Aber dann ist die gesamte Mannschaft gestorben und die Roboter sind irgendwie wahnsinnig geworden. Also sie wollen sich immer weiter reparieren und fangen halt an, menschliche Organe als Ersatzteile zu verwenden.
Okay.
Und und Clara hat dann einen sehr schönen Unterhaltung mit Madame Vestra, die halt dann so ein bisschen auf Abstand geht und so sagt, du siehst ja nur das Gesicht, das hübsche Gesicht, aber der Doktor ist ja viel mehr als nur sein gutes Aussehen. Und Clara sagte, nein, du unterschätzt mich, nur weil ich so hübsch bin, musst du nicht glauben, dass ich nur auf das Aussehen des Doktors achte. Aber ich weiß halt nicht genau, was ich jetzt mit dieser Verwandlung anstellen soll, weil ich wusste gar nicht, dass er sich regenerieren kann. Und solche Sachen halt. Und ja.
Beim WhoCast haben sie ja schon gemutmaßt, dass das irgendwie so ein bisschen auch ein Signal an die Fans sein sollte.
Das war ja auch meine Theorie.
Die also, hat zum Beispiel bei David Tennant und Rose und bei Matt Smith und Amy da
ja, genau, das wollte ich
so ein Love Interest Ding rein interpretiert haben.
Ja, genau. Also der Doktor sagt dann zu Clara, I'm not your boyfriend. Und Clara sagt, nein, ich habe doch gar nicht vermutet. Aber tatsächlich hat sie mit Matt Smith doch sehr stark geflirtet, was jetzt halt mit Peter Capaldi nicht mehr geht, weil da irgendwie 30 Jahre Altersunterschied zwischen den beiden liegen. Und das ist was halt ein sehr mutiger Schritt fand, weil es gibt doch eine sehr große Fanbase von jungen Frauen oder jungen Mädchen, die halt so, ah, dieser junge Doktor und er ist so schön und ich würde so gern mit dem Doktor verreisen. Und dass er eigentlich gar nicht das Sinn von Doctor Who ist, sondern Doctor Who ist einfach, das ist ein alter, verbitterter Reisender, der schon sehr viel Leid auch gesehen hat und auch seine sehr dunklen Seiten hat. Und die fielen halt bei David Tennant und Matt Smith etwas flach. Und Stephen Moffat, der aktuelle Showrunner, möchte die jetzt etwas wieder herausarbeiten.
Naja, bei Matt Smith hat man schon so ein bisschen ganz...
Nee.
Für seinen auch kennen.
Wo denn?
Naja, er war schon sehr cholerisch manchmal zum Beispiel. Und stand schon kurz vor Mutausbruch manchmal.
Wo?
Hatte ich so das Gefühl.
Beispiel?
Fällt mir jetzt gerade spontan nichts so ein.
Also bei David Tennant, der hatte schon seine Momente, aber Matt Smith, der war doch total kuschelig und total nett und lieb.
Und aber der war doch auch nicht immer nur der lustige Mann.
Ja, aber er war halt nicht böse oder nicht unfreundlich.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, der neue Doktor ist es halt total dunkel. Und das ist halt, man kann damit sehr viele Fans sehr schnell verprellen, wenn man jetzt so einen harten Schnitt macht. Und deswegen gibt es ja die Szene, wo Matt Smith nochmal als alter Doktor aus der TARDIS in die Zukunft Clara anruft und so noch ihr bestätigt, ich bin immer noch der gleiche Mann. Oder der gleiche Time Lord. Ich sehe halt nur anders aus und bitte vertraue mir, auch egal wie ich jetzt aussehe. Und dann kann auch Clara so ein bisschen den Frieden mit ihr schließen. Und ja, reist weiter mit dem Doktor.
Hatte der Doktor nicht da an der Stelle auch sogar sowas gesagt, ja, wie, ja, ich habe mir damals das junge Gesicht extra ausgesucht, weil ich mal flirten wollte, weil ich mal wieder ein bisschen Spaß haben wollte.
Ja, genau. Irgendwas
sagt er doch.
Und er hat jetzt auch wieder ein Ziel, er will ja Gallifrey wiederfinden. Und er will jetzt nicht mehr rumalbern. Also das merkt man auch in dem ganzen Auftreten, was Peter Capaldi hat. Also Matt Smith hat da sehr viel mit seinen Armen immer rumgefuchtelt und so viel lustige Witzchen gemacht und war halt so ein bisschen so ein goofy Charakter. Und Peter Capaldi ist straightforward und kommt gleich auf den Punkt und macht keine Mätzchen und trägt auch weder Fliege noch Fez noch irgendwie Mob. Und da merkt man schon, jetzt wird's ernst und jetzt hat der Doktor eine Agenda und er will Dinge tun und Sachen machen und nicht mehr rumalbern. Und das ist halt jetzt das neue Doctor Who und ich finde das sehr gut. Also es war ganz schön mit David Tennant und Matt Smith so ein bisschen, ja, dann macht man Spaß und dann ist es lustig und auch mal ernst, aber es ist nie wirklich dunkel. Und jetzt ist Peter Capaldi, der halt gerade in der zweiten Folge sehr, sehr dunkle Ecken hat und wirklich ernste und ist wirklich so, also in der zweiten Frage dreht sich alles darum, ist der Doktor ein guter Mensch oder ist er ein böser, guter Timelord oder ist er ein böser Timelord? Also er fragt dann Clara am Anfang der Folge, am I a good man? Und Clara sagt dann halt, ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht sagen.
Obwohl die sechste Staffel mit Matt Smith, die hatte schon ein paar dunkle Züge. Zum Beispiel schon der Pilot mit den Silence fand ich sehr düster.
Der kam doch gar nicht im Pilot vor.
Die Silence, die waren 6. Folge, 1. Staffel.
Ja, aber das war jetzt, die an sich waren ja dunkel, aber nicht der Doktor.
Ja, naja. Ja, kann sein, der Doktor ist nicht dunkel, aber das Setting, in dem er
gespielt hat. Ja, okay, das Setting war teilweise schon sehr dunkel. Aber der Doktor an sich war ja immer freundlich und lieb. Ja. Und das ist jetzt nicht mehr. Der neue Doktor ist ein ernster Mann, der Gallifrey finden will und die Daleks zerstören will. Gerade in der 2. Folge, wo sie auf einen guten Dalek treffen und dann das ganze Weltbild des Doktors zerstört wird, weil wenn es gute Daleks geben kann, ist er dann unbedingt ein guter Mensch, wenn da diese Kategorien böser Dalek, guter Doktor aufgeschmissen werden.
Aber bitte spoiler die Folge nicht.
Nein, spoiler ich nicht.
Ich hab die ja noch nicht gesehen.
Die guter Dalek, wird noch vor dem Vorspann etabliert.
Okay.
Das ist wirklich eine sehr dunkle Folge. Und ja, das ist jetzt der neue Doktor. Jetzt dürft ihr auch wieder was sagen.
Also ich stelle fest, ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge aufzuholen. Also ich werde das dann wohl jetzt die nächsten Tage mal in Angriff nehmen und mit Doctor Who anfangen.
Wo fängst du dann an?
Ich werde es wahrscheinlich so machen, wie empfohlen, von wegen fangen mit dem New
an. New Who.
Genau.
Also Eccleston.
Ja, wahrscheinlich dann.
Ja, da ist auch wieder die erste Folge geht so. Es geht um ein Plastikmonster. Lebendes Plastik. Es kommt einmal vor, wird nie wieder ausgegraben, dieses Monster. Mhm. Aber die zweite Folge, wo sie dann ans Ende der Welt reisen.
Plastik in einem Fass, was das London Eye als Mind Control Strahler benutzt, um Plastikkleidungsfiguren
total zu machen. Ja, das ist wirklich Russell T. Davis, der hatte schon ein paar sehr coole Ideen. Aber gleich die zweite Folge, wo sie auf Cassandra treffen, der letzte Mensch. Das ist wirklich, Cassandra ist schon eine coole.
Wie gesagt, ich werde jetzt anfangen. Ich denke, ich könnte wahrscheinlich in der nächsten Sendung schon ein bisschen mehr dazu sagen, ob mir das jetzt taugt oder ob mir das nicht taugt und ob ich da jetzt dranbleibe oder nicht. Ja.
Also in der zweiten Folge wird Tainted Love eine wichtige Rolle spielen.
Das Lied?
Ja. Mhm.
Ich mag auch den Eccleston-Doktor, mag ich ja auch.
Ja.
Der ist schön düster.
Ja.
Also nicht, wahrscheinlich nicht ganz so düster wie der Capaldi-Doktor jetzt, aber der ist schon rau und.
Ja, der ist ein Auftreten. Er trägt ja Lederjacke und Stiefel und ist nicht flauschig.
Mhm.
Was soll ich jetzt sagen?
Der reißt halt auch in der allerersten Folge raus irgendwie. Mit dem, was er da Rose.
Ja, Rose, ich bin ja kein großer Rose-Fan.
Ja, aber was er so alles erzählt und was er so rüberbringt, das ist schon sehr stimmungsvoll, finde ich.
Ja.
Sehr melancholisch.
Also, du hast es ja nicht im Kino gesehen, die neue Folge.
Nö.
Weil im Kino gab es noch so einen Vorspann, wo Strax nochmal alle Doktoren erklärt hat.
Okay.
Und so ein bisschen darauf eingegangen sind, dass alle Doktoren immer so ein bisschen lustig waren. Er erzählt halt so, dann hat sich der Doktor regeneriert und offensichtlich war es kein Erfolg. Und dann sieht man halt so ein ganz schreckliches Bild von Tom Baker, wie er gerade irgendwie die Grimasse schneidet. Und dann auch immer, wenn er zu Eccleston kommt, and now the Doctor got all ears. Und dann sieht man halt immer Fotos, wo die Segelohren von Christopher Eccleston besonders gut zur Geltung kommen. Und bei Matt Smith treibst du auf die Spitze, wo sie, glaube ich, alle Fotos zeigen, wo Matt Smith mal sein Kinn rausstreckt, sein markantes Kinn.
Okay.
Und dann auf einmal kommt Peter Capaldi, man wird erschreckt, weil das alles war so lustig und es kommt dieser ernst reinblickende Doktor, wo dann halt schon gleich im Vorspann, also Vorvorspann, nur fürs Kino gemacht, wahrscheinlich, was wird's auch auf der DVD sein, erklärt wird, okay, jetzt ist der Spaß vorbei, jetzt kommt Peter Capaldi und ist nicht mehr lustig. Das fand ich gut. Das kann man sich vielleicht noch mal, wenn man sich die DVD kauft, anschauen.
Mhm. Ja, wer mich da vielleicht von den Hörern vielleicht da ein bisschen unterstützen wollte, ich habe jetzt seit neuestem auch mal so eine Amazon-Wunschliste und habe da doch ein paar DVDs und Hörspiel-CDs von Dr. Who drauf. Also, wer mich da unterstützen will beim Gucken oder mich noch mehr ablenken. Entschuldigung?
Auf deiner Wunschliste, also auf bei Amazon.
Genau.
Oder okay. Wer den Big Macintosh ein geschältes Mikro kaufen will.
Der hat auch eine.
Mhm. Genau.
Aber einen kurzen Einwurf muss ich da noch machen. Du wolltest ja irgendwie noch deine Theorie erklären, Christopher, mit was das denn mit der Maske sollte.
Welche Maske?
Wo der Doktor da im Keller ist und sich die Maske runterreißt.
Ich habe, also, wer die Folge gesehen hat, es gibt eine Szene, wo der Doktor ein menschliches Gesicht als Maske trägt. Das klingt jetzt schlimm, aber es macht in der Handlung Sinn. Und er reißt sich dann die Maske so in diesem, ich war die ganze Zeit im Raum, aber ihr habt es nicht bemerkt, Moment, diese Maske vom Gesicht. Und ich habe die Vermutung, dass es eine Gummimaske von Matt Smith ist. Was ich sehr lustig fände, weil die ganze Folge geht darum, dass Dr. Doktor jetzt ein neues Gesicht hat, aber es ja eigentlich um den Menschen hinter dem Gesicht geht. Und dass diese eine Szene quasi in a nutshell die ganze Folge wieder gibt, dass sich der Doktor das junge Gesicht runterreißt, aber immer noch der gleiche Doktor ist. Und immer noch Clara's Back hat.
Ich finde, man kann es nicht genau erkennen, aber es sieht schon sehr smittig aus.
Besonders das Kinn, gerade in dem Moment, wo es runterreißt, da könnte man wirklich vermuten, dass es eine Matt Smith-Maske ist. Es wäre lustig, ich glaube aber, es ist nicht so, aber man kann sich trotzdem schön vorstellen, dass quasi diese eine Szene symbolisch für die ganze Handlung steht.
Oder ob es vielleicht auch kurzzeitig Matt Smith selber war und dann...
Nee. Also ich hab mir noch mal angeschaut, wo er die Maske noch richtig trägt. Das ist schon jemand, der eine Maske trägt. Das sieht man, hinten ist ja der Kopf zugenäht. Also das ist nicht Matt Smith an sich. Der hat auch wahrscheinlich Besseres zu tun, als für ein Cameo noch mal zurückzukommen. Okay.
Hat er aber doch gemacht.
Nee, das haben sie am Schluss von der Weihnachtsfolge noch gedreht.
Ach so?
Die eine Szene mit Matt Smith. Mhm. Also die Szene, wo man ihn sieht, wo er in der TARDIS hockt und telefoniert, die haben sie am Schluss der Weihnachtsfolge noch gedreht.
Okay. Ach so, stimmt ja, in der Weihnachtsfolge sieht man ja auch kurz telefonieren.
Ja, aber es gab ja im Zuge der Veröffentlichung der 8. Staffel jetzt schon, wurden Drehbücher geleakt und schon Folgen ohne CGI geleakt, das war alles ganz schlimm. Und jetzt verzögert sich auch die Synchronisation der 8. Staffel auf Fox, also diesem Pay-TV-Sender in Deutschland. Und der zeigt jetzt einfach die Originalversion mit Untertiteln, weil die Synchronisation nicht rechtzeitig fertig wird.
Okay.
Also ich finde das echt schlimm. Also ich habe ja selten was gegen Piraterie, aus vorhin genannten Gründen.
Ja.
Aber sich so unfertige Folgen anschauen und dann am besten auch sich so eine Meinung dazu bilden, so, ich fand die Folge nicht so toll. Und dann so, Moment, die Folge war noch nicht fertig. Das ist so wie du baust ein Auto. Und dann kommt der Kunde und will es schon haben, aber der Motor ist noch gar nicht drin. Und dann beschwert er sich, dass das Auto nicht richtig funktioniert. Das ist halt ganz schlimm.
Über die Handlung und über wie gespielt wird, kann man ja zum Beispiel schon...
Ja, aber CGI ist mittlerweile so ein wichtiger Part einer Serie, dass man das nicht mehr weglassen darf.
Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. Und selbst der finale Schnitt macht da schon viel aus. Und wie gesagt, halt... Und der kommt halt erst, wenn CGI fertig ist. Dann schneidest du den ganzen Krempel halt zu einem fertigen Produkt zusammen. Davon mal abgesehen, also mit Piraterie, prinzipiell, wenn es um Sachen geht, die man halt wirklich echt einfach nicht bekommt oder an die man halt einfach nicht rankommt, ja, sehe ich ein. Aber ja, sag mal so, also wenn es dann wirklich ein gutes Produkt ist und das wirklich schon erhältlich ist als Stream, als irgendwas, ja, dann... Ja, will ich da ja gerne Geld drauf werfen, also von daher.
Also ich finde auch dieses Argument, Piraterie, die nehmen ja den Leuten das Geld weg. Das stimmt ja auch nicht, weil Leute, die viel Piraterie, also viel sich bei Pirate Bay runterladen, sind nach Studien auch die Leute, die am meisten Geld so ausgeben.
Ja, ja.
Das ist dann nicht so, dass sie dann entweder sie laden sich bei Pirate Bay runter, sondern oder sie kaufen sich die DVD, sondern entweder sie laden sich bei Pirate Bay runter oder kaufen es einfach gar nicht. Das ist dann die Auswahl. Und ich glaube, selbst die Leute von Game of Thrones, die sagen ja, okay, unsere Serie wird mehr runtergeladen, als dass sie rechtlich angeschaut wird, aber trotzdem verdienen wir noch ein Schweinegeld damit.
Ja.
Worauf wir dann noch kurz eingehen können, ist. CGIO und der neue Opener. Wie findest du den neuen Opener?
Also schon nach dem in der neuen Folge, ich habe ja gedacht, sie passen jetzt immer auf das Thema der Folge an, aber das tun sie anscheinend nicht, weil er ist in der zweiten Folge immer noch der gleiche. Und ich finde ihn einfach hässlich. Also muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefällt er einfach nicht. Ich fand die abstrakten Opener jetzt gerade der davor, den fand ich wesentlich besser.
Den davor, den direkt davor, den, wo immer direkt ein Time Vortex zu sehen ist.
Also den, der jetzt vor dem neuen Opener kam. Noch in der letzten Matt Smith-Staffel.
Ja.
Oder der ganz von Eccleston, den fand ich auch gut. Mhm. Aber den neuen, den mag ich einfach nicht. Das ist einfach nicht mein Ding.
Und wie fandest du die CGI umgesetzt?
Also viele sagen, das ist nicht so schlecht wie davor, aber vielleicht bin ich auch verwöhnt dadurch, dass im Jubiläumsjahr mehr Geld für CGI ausgegeben wurde. Aber ich fand zum Beispiel den T-Rex in der ersten Folge, den fand ich richtig schlecht. Der war fast so schlimm wie der lebende Mülleimer in der ersten Eccleston-Folge. Angbor, du wirst dann bestimmt sehen, was ich meine. Mhm. Also gerade du als 3D-Artist wirst da Augenbluten bekommen.
Ja, oder halt der Plastik-Rose-Freund, die Plastikkopie davon.
Ja. Also die ganze RTD-Zeit sieht aus, als hätte man, wäre da jemand irgendwie beim Weichzeichner-Regler verrutscht.
Ja.
Sieht wie so ein ganz schlimmes Soap-Opera aus.
Schön,
so ein Leuchten und dann so ein Weichzeichner.
Vaseline auf der Linse.
Ja, genau sowas. Also das ist ganz komisch. Ich bin froh, dass das Moffat aufgehört hat.
Ja, wie gesagt, muss ich mir alles mal angucken.
Ja.
Ich hau da mal kurz ein Bild in den Chat.
Genau, dass es dann auch unsere Hörer sehen können.
Das kannst du
Live-Hörer.
Das ist übrigens das beste CGI, was.
Ja, das ist wirklich das Beste. Ich sehe schon den Titel vom Link. Das ist wirklich das geilste Teil, was sie je geschafft haben. Die Adipose.
Die sehen putzig aus.
Ja, das sind kleine Speckwürfel, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Die materialisieren sich.
Lebendes Fett.
Und raus.
Ja.
Ja, Adipose halt, ne?
Ja. Mhm. Und dieser Plan, der hätte ja auch funktioniert und niemand hätte daran Schaden genommen.
Schaden gekommen.
Wenn der Doktor nicht reingegriffen wäre. Das wäre, alle hätten schön abgenommen, das adipösische Königshaus hätte Nachkommen bekommen und niemand wäre unglücklich gewesen. Aber der Doktor, der musste ja unbedingt da eingreifen.
Ja.
Weil es ja illegal ist. Und dann kommt er mit seiner Schattenproklamation, die auch nicht wirklich viel bringt. Die Schattenproklamation ist sowas wie die UNO der Galaxie und ist genauso mächtig wie die UNO.
Die Schattenproklamation, das sind die Senation-Typen, oder?
Ja, das ist die Polizei, das sind sozusagen die Blauhelm-Truppen der UNO, des Weltraums.
Ja.
Und der Doktor beruft sich halt immer gerade David Tennant sagt immer ganz oft, ja, nach diesem Vereinbarung der Schattenproklamation ist das und das illegal und alle so gucken so an, so, ja, und? Was willst du jetzt machen? Das ist genauso wie die UNO.
Ja, ja. Das war ja die erste Folge von wem war das die erste
Martha.
Folge von?
Martha von Jones. Martha? Ja, wo die Udin, also diese Nashorn-Typen auftauchen.
Nein, ich meinte die Adipose-Folge.
Das war die erste Folge, wo Donna als richtiger Companion eingeführt wird. Ja,
stimmt, von Donna, stimmt. Die fand ich auch nicht so gut.
Ach Donna, also, die hat ja gerade...
Also die Companion-Einführungsfolgen sind generell meistens auch so wie die Doktor-Einführungsfolgen gewöhnungsbedürftig.
Ja, meistens fällt das ja zusammen. Also ist ja ganz selten, dass das...
Ja.
Wir hatten es bei... Wer war denn der? Nach Rose kam Martha.
Bei Tennant hat man zwei
Wechsel. Ja, also Rose wurde... Also der... Ja, also Rose und wurde ja gleichzeitig mit dem neuen Doktor eingeführt. Ist ja klar.
Der total dramatische Weggang von Rose.
Ah, Rose, hör auf mit Rose. Ich bin kein großer Rose-Fan. Rose ist doof.
Danach kam Martha, die total awesome war, aber bloß irgendwie eine Staffel da war.
Ja, die war so ein Lückenfüller. Und dann kam Donna, die halt so ein bisschen von diesem Muster abwich, dass der Doktor sich nur so Jungspunde als Companion holt. I am not mating. Also sie ist dann von sich aus nicht so scharf auf den Doktor, und dann kam halt Amy, die ganz fantastisch ist. Amy Pond und Rory, der Römer. Das sind wirklich die coolsten Typen, die dann auch wirklich viel mit dem Doktor erleben. Und jetzt ist halt Clara, und die ist halt so, also in der 7. Staffel hat es mir nicht so gefallen, aber so jetzt die 8. Staffel ist sie immer, gefällt sie mir immer besser.
Hatte Clara in der 7. Staffel eigentlich schon mal was mit dem Team Strax zu tun? Nein, oder?
Mit Strax?
Ja, mit Strax und Vastra und...
Ja, in The Red Scare.
Die Folge habe ich, glaube ich, gerade nicht mehr auf dem Zettel. Worum ging es da?
Das ist irgendwie ganz komisch mit, wo so Kinder in so einer Fabrik verschwinden und das ist dann so ein Alien, was an so einer Frau nuckelt.
Okay.
Das ist ganz seltsam.
Ist das? Ach so, ja, das ist dann 7.2. Ja,
genau.
Noch in meinem iTunes liegen, das muss ich dann nochmal gucken kurz.
Die war aber 7.2 ist eine der schwächeren Sachen.
Ja.
Ja, gibt's noch was zu sagen?
Nö, dann sind wir mit dem Doctor Who gesehen durch. Aber wir haben ja noch einen Doctor Who gehört.
Ja, genau, wir haben angefangen, ich glaube wir alle drei, Big Finisher Spiele zu hören.
Noch nicht ganz, also da hänge ich auch noch ein bisschen her.
Aber wir haben alle drei mindestens der Holy Terror gehört.
Nö.
Warten, noch nicht. Ganz, da hänge ich noch ein bisschen hinterher.
Ja, ich habe die letzten Wochen halt mit Auftrittskram zu tun gehabt und bin dazu überhaupt nichts gekommen. Und irgendwie ja, bin ich da jetzt noch nicht dazu gekommen, wäre es aber jetzt mal die Talker echt auch noch holen. Also.
Naja, also auf jeden Fall es gibt sehr, sehr viele Doctor Who-Hörspiele, die wahrscheinlich genauso bei Whovians, also wie man Doctor Who-Fans nennt, genauso beliebt sind wie die Serie.
Die sind ja auch offiziell.
Genau, das sind die offiziellen Big Finish Doctor Who-Hörspiele, wo gerade Colin Baker, Tom Baker, Paul McGann haben da viel gesprochen. Und gerade in der Zeit, wo Dr. Who nicht aktiv im Fernsehen lief, hatten die halt ihr großes... Doch,
zum Beispiel hat einige Folgen.
Ja, hab ich doch gesagt.
Du hast McGann gesagt.
Ja, der auch, also unter anderem.
Ja.
Gerade in der Zeit, wo Dr. Who nicht aktiv im Fernsehen lief, hatten die halt ihre große, große Zeit. Ich hab mir jetzt zum Beispiel mal The Holy Terror angehört, wo es einen Companion gibt, der nur für die Big Finish Hörspiele geschaffen wurde, nämlich Frobisher, ein Pinguin. All hail to the big talking bird. In einem Castle landen, und in diesem Castle ist einiges komisch, weil alles irgendwie nach Plan abläuft. Also der König wird gekrönt, und dann gibt's den rituellen Mordversuch. dann kommt also so, und jetzt erschieße ich dich. Und dann wird er erschossen, aber nein, er hat überlebt, ein Wunder, und damit ist der König bestätigt. Aber nachher kommt raus, dass es alles nur Platzpatronen waren.
Ja, es geht darum, dass der König
ein Gott ist.
Zum Gott erhoben wird, und der Schuss ist ja dazu da, seine Göttlichkeit zu beweisen.
Ja, aber da man nichts riskieren möchte, verwendet man dann halt einfach Platzpatronen. Also es steckt auch eine sehr schöne Religionskritik in der ganzen Folge.
Sobald der Gott widerlegt wurde, wird halt alles, was mit ihm zu tun hat, zerstört. Und ja, das ist Blasphemie, an ihn zu glauben, wir brauchen einen neuen Gott, weil das war ja bloß ein Schwindler und Lügner und Scharlatan und ja.
Ja.
So ist das quasi in einer endlosen Schleife, hängt das fest.
Und dann gibt es auch, ja, und dann am Anfang ist es halt so, der königliche Schreiber wird erstmal ins Gefängnis geworfen, weil er ja dem alten Gott gefrönt hat, wie alle, weil er ja der Gott war. Und dann widerrufst du, sonst wirst du, werden deine Augen rausgerissen, du wirst gefiltert halt, also, ja, ich widerrufe. Ah, okay, hier ist dein Beleg, hier ist der dunkelblaue Beleg und hier ist der hellblaue Beleg, weil wenn sie den dunkelblauen Beleg verlegen, dann können sie gegen den hellblauen Beleg einen neuen Beleg einfordern. Das hatte schon was, fast schon Monty Python-Sketch-ähnliches.
Also, ja, oder Oder hier Asterix und Obelix, das Haus, das Verrückte macht.
Nee, sowas nicht. Es war schon mehr so Monty Python-artig. Well, okay, so, nobody expects the Spanish Inquisition. also das ist, das, es wird auch als eines der besten Big Finish-Hörspiele gehandelt, The Holy Terror. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Einstieg. Aber mehr habe ich jetzt auch noch nicht gehört, bis auf das eine.
So, muss ich mal reinhören. Habe ich ja noch mehr zu tun.
Ja, aber es geht auch nicht so lange. Wie lange geht es? Dreiviertelstunde, Stunde.
Ja, gut.
Ja, ich hab da andere Maßstäbe. Also ich höre 7 Stunden Podcast am Tag.
Ja, gut, okay, wenn man da Zeit hat. Klar.
Ja.
Jo.
Machen wir weiter?
Ja, oder? Ich sag, oder?
Aber jetzt.
Die Big Finishes, ja, die haben ja schon gut gefallen. Also ich habe jetzt gehört, vor allem den einen, ja, war das jetzt Colin Baker oder wer war das?
Colin Terror.
Terror.
Das war Colin Baker.
Ja, und dann habe ich noch einen guten gehört mit McCoy. Der macht ein interessantes Setting auf. Der heißt The Fires of Vulcan. Und jetzt rate, wo, in welcher Zeit und in welchem Setting das spielt.
23. Jahrhundert auf Vulkan bei Spock.
Nein.
Schade.
Am Tag, bevor dieser eine Vulkan ausbricht, wo auch schon der Tenedoktor rumhampelt.
Ja, das ist immer so ein Problem. Also ich glaube, Big Finish-Schauspieler sind nicht Kanon. Also das Universum und das, also es gibt auch, dass Big Finish-Spiele schon mal zu einer Folge verwurstet wurden. Also so das ganze Nebenkanon zu der Serie, das ist nicht immer einheitlich. Das ist das Problem. Aber ja, red weiter.
Aber die Regel wird da vom Doktor auch schon etabliert. Genauso wie erst wieder Tennant-Doktor das dann sagt, sagt auch der McCoy-Doktor das, ja, dass es hier, dass die Zeit gewissen Regeln unterliegt und dass er da nicht alle retten kann. Und dass das halt einfach so vorgesehen ist, dass der Vulkan explodiert und da alle sterben.
Ja, dann haben sie es wahrscheinlich für die Folge nochmal verwurstet.
In der Folge geht es auch eher darum, dass irgendwas mit der TARDIS ist. Genau, die TARDIS ist weg und der Doktor weiß, dass sie irgendwie x Jahre später erst in Pompeji wiedergefunden wird oder sowas und dann wird halt aufgeklärt, warum die TARDIS zu der Zeit dort und dort erklärt gefunden wird und der Doktor denkt halt die ganze Zeit, dass er dort gestorben ist.
Ah, okay. Aber ist er offensichtlich nicht.
Ist er nicht. Nein. Also ist auf alle Fälle eine Hörempfehlung. Big Finishes. Und wenn die Hörer da den Rat brauchen, möchte ich sie gern an den Flo666 weiterleiten. Der kennt sich damit ziemlich gut aus mit der Materie. Mhm.
Der hat
mich eigentlich auch mal einladen für ein Interview.
Ja, könnten wir mal machen. Der hat mir nämlich auch sein Excel-Sheet zum Thema Doctor Who mal geschickt, wo der halt mal alles aufgedröselt hat. Da sind wirklich echt alle Serien drin, die man sich dann quasi abhaken kann, welche man schon gesehen hat, welche gut sind.
Okay.
Ja, ist relativ nützlich, wenn der nichts dagegen hat. Vielleicht können wir das ja auch mit zur Verfügung stellen.
Ja.
Da frage ich ihn dann mal.
Und ein Big Finish kann ich noch empfehlen. Das muss ich nur mal kurz den Titel raussuchen. Könnt ihr dabei dann noch mal kurz schweifen?
Tja, wo schweifen wir denn hin?
Ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt zu den Rocket Beans. Angbohr.
Wir dann zu den Raketenbohnen.
Dein Wort, dein Thema.
Mein Wort, mein Thema. Rocket Beans. Ja, wir wurden ja angehalten, dass wir nicht so sehr wie oder nicht so häufig über Podcasts oder über andere Podcasts sprechen wollten oder sollten. Was wir hiermit machen,
ja, nur deswegen, noch kurz.
Ja, okay.
Das heißt The Jenny Coden Mission. Das ist auch eine McCoy-Serie und da geht es erstmal darum, dass sie in einer in einer Timelord-Bibliothek landen, die irgendwie in einer Zeitblase existiert und keiner von außen rein kann eigentlich. Aber dann haben sich halt die Daleks daran genistet und warten bloß darauf, dass da einer rein will und schaffen es halt über Tricks in die Bibliothek reinzugelangen, wo wirklich alles Wissen von aller Welt gesammelt ist und was einem quasi eine riesige Macht gibt, wenn man das Wissen hat. Und Daleks plus riesige Macht, das ist halt, funktioniert halt nicht so gut. Das ist das Setting der Folge und ja, die fand ich sehr gut und interessant und spannend.
Jo.
Seid ihr noch da?
Ja. Also ich zumindest.
Ja. Okay. Also und wir waren ja schon gerade bei den Raketenbohnen.
Wollt ihr mir die Raketenbohnen erklären?
Ja, ich würde sagen, ich erkläre dir, du hast jetzt gerade eben Dr. Who erklärt, jetzt erkläre ich mal Raketenbohnen, was das eigentlich genau ist. Genau genommen ist erstmal Rocket Beans eine Firma, Rocket Beans Entertainment. Ich sag mal so, die Älteren unter euch könnten eventuell noch Giga Games kennen. Kennt ihr das?
Ja, aus Erzählungen.
Ja, nur von Hörensagen.
Aus Erzählungen vom Hörensagen. Also,
den Cast davon halt von Game One-Sendungen mit Buddy und Simon.
Ja, also NBC Game One war, Game One sag ich schon, NBC Giga Games war früher halt so eine, ja, also Giga war generell halt eine, ja, Internet und Technik, ja, wie soll man sagen, ja, ein Sender halt.
Fernsehsender, der das Internet integriert hat, bevor es das Internet gab.
Ja, so kann man das eigentlich schon sagen. Also gut, das Internet gab's schon, aber halt so richtig schnelle Leitungen, so DSL, das kam halt alles ein bisschen später. Und die waren ihre Zeit schon echt voraus. Und da gab's eben die Sparte Giga Games. Und ich da so als spieleverliebter Nerd, der ich da damals halt war, fand es halt total geil, dass man halt auch mal die neuesten Spiele da irgendwo gesehen hat und halt das alles im Fernsehen. Gut, dazu muss man vielleicht sagen, das hat sich halt in den letzten Jahren alles ein bisschen verändert, so mit Breitbandausbau, wo er denn schon stattgefunden hat, dass man halt jetzt zum Beispiel irgendwelche Spiele-Trailer und so ein Zeug halt über YouTube oder Vimeo oder was auch immer irgendwo sehen kann. Das gab's halt damals alles nicht. Das heißt, wenn du halt so einen Trailer mal gesehen hast, dann war das halt eben zum Beispiel in so einem Format wie Giga Games.
Ja, da gab's doch auch so ein verspultes Giga-Wow, oder? Wo sie irgendwie die ganze Zeit zu zweit am Rechner saßen, WoW gespielt haben und da irgendwas erklärt haben.
Ja, die haben da öfter mal so Zeug gemacht. Die haben auch, was eine ziemlich legendäre Episode gewesen ist, die haben dann so Tim Taylor Heinberger König nachgespielt und haben da irgendwie für so Dance Dance Revolution so eine Matte selber gebaut. Und ja, die haben da Haufen irgendwelches wirres Zeug gemacht. Aber wie gesagt, war seinerzeit damals eigentlich ziemlich voraus gewesen. Und das ganze Ding ist dann aber irgendwann Bach runtergegangen, weil irgendwie, ja, die durften, oder die haben dann irgendwie nicht mehr ganz normal über NBC gesendet, sondern sind dann halt bloß noch übers digitale Sat-Programm irgendwie zu sehen gewesen. Und das ist das ganze Ding halt ein bisschen in Bach runtergegangen. Es gibt Giga noch, die machen auch jetzt mittlerweile wieder Spiele, aber ja.
Ihr Slogan ist auch Giga. Was, die gibt's noch?
Ja. Sind halt jetzt ein komplett anderes Team und ja, zumindest die Leute halt von Giga Games, die es da damals gab, die haben dann eben ja logischerweise auch sehen müssen, was sie dann machen.
Es waren ja im Grunde Buddy und Simon, die sich dann Game One ausgedacht haben.
Genau, die haben wohl früher in der WG gewohnt und alles und ja, die haben dann halt das Konzept für Game One und für Quelle Internet, aber das wird eine andere Geschichte. Halt da irgendwie, ich glaube, zu Viacom und zu MTV gebracht und haben halt dann wirklich die viele ihrer alten, also zumindest Moderatorenkollegen halt wieder hinterhergeholt. Nils war, glaube ich, noch von dem ganzen Laden noch, glaube ich, mit am längsten noch bei Giga gewesen.
Ede
ist, glaube ich, ein kurzes Stück vorher gegangen. Ja, und haben halt die Leute dann halt da wieder hingeholt, halt, dass halt die ganzen Kaputtnicks da, oder nicht alle, aber viele von den ganzen Kaputtnicks da von Giga Games sind, ja, und haben eben MTV Game One gemacht. Und mittlerweile haben die Leute eben unter dem Namen Rocket Beans einen YouTube-Kanal.
Ja, du, es ist erst so, dass sie waren ja erst bei einer anderen Vertriebsfirma, also wie beim Buch und Verlag, gibt's ja auch für Fernsehsendungen, das war, glaube ich, Riesenbuhai.
Riesenbuhai, ja, das ist ja Budi.
Genau. Und jetzt haben sie, also Beans leitet sich von B wie Budi, E wie Etienne, N wie Nils. Dann gibt's auch einen, der nicht vor der Kamera steht und dann S wie Simon.
Okay.
Und das und dann halt Rakete wie schnell oder aufstreben, dann halt die Rocket Beans.
Ihr wolltet mir, glaube ich, noch den Zusammenhang zwischen dieser Game One Fernsehserie und der Game One Plauschangriffserie erklären.
Kommen wir später zu,
Okay.
Also, jetzt produziert halt Rocket Beans, produziert halt Game One und hat auch diesen YouTube-Kanal Rocket Beans TV. Das sind zwei Dinge, die im Grunde von den gleichen Leuten gemacht werden.
Und eigentlich nichts miteinander, nichts miteinander zu tun, kannst du auch nicht sagen. Es kommt dann, wie gesagt, eben später, eben die Sendung Game One, die, glaube ich, erst auf Viva lief.
Die lief erst auf MTV.
Erst auf MTV und jetzt mittlerweile MTV und Viva und ich glaube, Comedy Central hat's noch.
Comedy Central hat's noch.
Was ich auch relativ cool finde, gut, ich gehöre eigentlich zu den Menschen, die sich's dann eher im Internet angucken. Aber das sind dann halt auch so Sehgewohnheiten, sag ich mal, weil ich hab's halt gerne, zeitlich unabhängig, zeitsouverän, was er so gerne bei Podcasts hat.
Also ich muss sagen, ich hab ja Game One wirklich wie die Jungfrau zum Kinde nachts um 1, ich habe das erste Mal mit 16 einen eigenen Fernseher auf dem Zimmer gehabt. Und dann habe ich halt nachts um 1 MTV geschaut. Und dann kam halt Game One und ich fand das total geil, weil in meiner Familie waren halt so Spiele so, lieber nicht. Und dann gab's da so eine Fernsehsendung, die sich mit Spielen beschäftigt hat. Da kam so ein Spiele-Trailer und ich habe auch noch nie eine Konsole besessen und da kam ich erstmal mit Konsolentrailern. Das war halt wirklich, wie damals Giga, war das für mich MTV Game One.
Genau. Und so stell dir das dann vor, dass du quasi das hast, aber dann 2 Stunden lang.
Also Giga, ich glaube, ich habe einmal für eine Stunde Giga gesehen und da haben sie gerade Skyrim Morrowind, The Elder Scrolls
Morrowind
vorgestellt. Ja. Und ich fand das so cool, dass es solche Spiele überhaupt gibt, das konnte ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, ja. Schon krass. Und wie gesagt, und Giga Games ging ja dann von 22 bis 0 Uhr und ab 23 Uhr kamen dann halt auch die ganzen P18 Titel noch, die sie dann mitgezeigt haben und ja, also du kannst dir quasi meine Faszination für das Format dann schon irgendwo nachvollziehen. Ja, ja und jedenfalls, der Game One Plauschangriff. Zu dem ehemaligen Giga-Team gehörte dann nämlich noch ein Mitarbeiter, den sie jetzt mittlerweile bei Rocket Beans mit angestellt haben. Das ist nämlich der Gregor.
Gregor Katsios.
Gregor Katsios, genau.
Grieche.
Ein Grieche. Nein, er ist jetzt Deutscher. Hat jetzt einen deutschen Pass.
Ja, aber es ist trotzdem.
Ja, es ist halt der.
Erzählt auch immer, wie er im Urlaub dann in die alte Heimat gefahren ist.
Nach Griechenland, ja.
Und in Griechenland dieser Spielebezug, dass es in Griechenland erlaubt ist, Spielautomaten außerhalb von Casinos aufzustellen.
Ja, was ist in Deutschland nicht wirklich gibt, solche Videohüllen. Was ich eigentlich ein bisschen schade finde.
Ja, das ist halt.
Da fehlt Deutschland schon so ein.
Deutschland und Computerspiele ist keine Liebesgeschichte.
Nee. Die deutsche Regierung und Videospiele, das ist nicht so eine Liebesgeschichte.
Der deutsche Jugendmedienschutz und Computerspiele.
Ja, jedenfalls, der hat halt dann angefangen, den Game One Plauschangriff zu machen, den es leider, also was halt auch ein Podcast ist, der sich eigentlich ursprünglich angefangen hat, mit irgendwelchen Spielen zu befassen, aber dann doch relativ schnell dazu übergegangen ist, irgendwelchen anderen Kram zu besprechen.
Ich sag mal, das ist der vom Ausmaß und von der Publikationshäufigkeit der CAE der Computerspiele.
Okay. Muss ich kurz nachdenken, aber könntest du recht haben.
Also es gibt lange, lange Pausen manchmal. Also das Ursystem war, donnerstags gibt's neue Folgen, aber das schafft er halt nicht immer. Und es gab, glaube ich, die PlayStation 2 Episode, ging 4 Stunden in 3 Teilen. Also sie haben sich wirklich 4 Stunden am Stück hingesetzt und einfach mal über die PlayStation 2 geredet. Und es hat schon CAE-Ausmaße.
Ja, auf jeden Fall. Also auch von der Sendungslänge her oder halt dass eben solche Dinge kommen wie Mehrteiler. Der Halo-Podcast, ganz groß.
Ich glaube, der Halo-Podcast war einer der ersten Podcasts, den ich je überhaupt gehört habe.
Ja?
Der Plauschangriff ist der erste Podcast, den ich regelmäßig gehört habe. Noch bevor ich andere Podcasts es ist nicht so, dass ich dann Plauschangriff gehört habe und dann ganz schnell ganz viele anderen, sondern den Plauschangriff immer wieder gehört habe. Ich glaube, den Halo-Folge habe ich 5-mal gehört und dann die Folge über Spielezeitschriften 10-mal.
Mhm. Ja, das war ja auch noch so was es früher halt gab und was es eigentlich mittlerweile gar nicht mehr wirklich
genau, deswegen finde ich das auch so cool.
Spielezeitschriften.
Ja.
Ja, und jedenfalls, er ist dann halt relativ schnell dazu übergegangen. Was er eigentlich damit zu tun hat, ist halt, dass Gregor bei Game One oder Rocket Beans arbeitet, wobei der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo der Plauschangriff losgegangen ist, gar nicht dort gearbeitet hat.
Der, ich weiß nicht, ob er fest angestellt ist. Ist er jetzt noch fest angestellt?
Oder jetzt mittlerweile ist er fest angestellt, aber der war da, glaube ich, oder war als freier Mitarbeiter dort gewesen, das kann auch sein. Und ist leider jetzt mittlerweile einer der verschiedenen Podcasts. Den gibt's leider nicht mehr. Weil.
Naja, aber es ist nicht so, dass es wirklich eine Lücke hinterlässt.
Stimmt, eben. Das ist halt, da Rocket kommt nämlich
TV.
Und Gregors RPG-Heaven. Der hat nämlich auch noch einen eigenen YouTube-Kanal.
Ja, genau, da macht er doch seinen Gedankensprung-Podcast.
Genau, und macht da auch noch Haufen Zeug und.
Kocht er nicht mit seiner Mutter?
Nee.
Hat es nicht irgendwie sowas?
Seine Mutter war einmal dort mit auf
dem Gregors Gaming Gyros.
Da hat seine Mutter mal gekocht, das war irgendwie Weihnachten, das war irgendwie eine Sonderepisode gewesen. Ach so. Das Intro ist ja eh so fies. Davon mal abgesehen, und die haben dann das halt über Game One, also über die Webseite dann halt veröffentlicht und ja, das gab's eine ganze Weile. Wie gesagt, den gibt's so in der Form halt nicht mehr wirklich. Aber gut. Und dann kam halt Rocket Beans als YouTube-Kanal. Und
es muss man sich so vorstellen, also Game One ist die Sendung, die professionell produziert wird und einmal die Woche kommt. Mhm. Und bei Rocket Beans TV können sie halt Dinge ausprobieren. Oder auch mal, was halt immer auch Tim als Vorteil des Podcasts beschreibt, ohne Grenzen Dinge belabern.
Ja. Einfach mal, weil ich glaube, normale Game One-Sendung geht ja, glaube ich, 20 Minuten. Ja. Und ja, da ist man halt einfach zeitlich, wenn man ein bisschen was vorstellen will, ein bisschen verschiedene Themen hat, dann ist man zeitlich schon extrem kurz angebunden. Und ja, die Leute haben halt eben auch noch die dumme Angewohnheit, die machen halt echt saulustige Videos zu irgendwelchen Videospielen.
Die sind einfach lustig.
Die sind echt.
Es geht noch nicht mal um die Spiele, es sind einfach wirklich lustige Menschen.
Mhm. Und und das können sie halt dann eben, ja, die sind halt zeitlich kurz angebunden und von daher, ja, es geht halt in der Sendung, da können sie halt nicht alles machen. Und da haben sich halt, das startete irgendwann auch mal als so ein, ja, Experiment. Ich glaube, das hat Simon angestoßen. Also Simon Kretschmer.
Und der überhaupt der coolste Typ der Welt ist, Simon Kretschmer.
Schon.
Und
wobei ich Budi noch ein Stück
geschmeidig finde. Budi der mag ich am wenigsten von den Rocket Beans. Echt? Also Nils und Simon.
Echt?
Ja, also Budi finde ich am unangenehmsten. Den mag ich am wenigsten.
Finde ich irgendwie gar nicht. Na gut, aber das ist wahrscheinlich wieder so ein Geschmackssachen-Ding. Ja. Und das startete halt von Simon angestoßen, der da wirklich am Anfang auch der Einzige war, der da Zeug beigesteuert oder hochgeladen hat. Irgendwann, ich glaube mal über Weihnachten oder ich glaube über die Weihnachtspause. Und ja, mittlerweile ziehen sie jetzt halt alle mit. Dann haben sich halt in den letzten Jahren so ein paar Formate, sag ich mal, intern rauskristallisiert, die halt einfach mal funktionieren, wie zum Beispiel Almost Daily.
Ja, das ist so der Nachfolger, also so auch ein, ist im Grunde ist ein Podcast, aber der wird halt auf mit einer Kamera.
Ja, genau. Und halt auch thematisch wirklich
noch weiter geschnitten.
Echt weit geschnitten.
Also die letzte Folge ging über Hobbys, hast du die schon gesehen?
Ja, ja, die habe ich mir heute Mittag angeguckt.
Das ist halt mega cool, weil sie halt auch aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Sie dann erzählen, dass in ihrer Jugend dann immer so Sport und Klavierunterricht, dass sie von den Eltern total gefördert wurden. Und sie dann schon dort erkannt haben, dass sie gerne was mit Kameras machen würden. Mhm. Und das von den Eltern auch gar nicht erkannt wurde.
Als wirklich, damit kann man was machen.
Genau,
damit
genau.
Und irgendwann mal seinen Lebensunterhalt verdienen. Was
und dann hat Simon noch so erzählt, er hat ja schon sehr früh Geld mit Computerspielen verdient, indem er Lösungsheftchen geschrieben hat. Das muss man sich auch vorstellen. Man schreibt eine Lösung für ein Computerspiel, druckt die auf Papier und verkauft das dann.
Ja, das kenne ich auch noch. Also.
Ja, aber ja, heute gehst du auf spieletipps.de und ja.
Mein Tipp da, dlh.net, Dirty Little Helper.
Und dann hieß es immer so, ja, der schreibt Bücher. Und wenn es darum ging, was er für Bücher schreibt, ah, das weiß ich nicht.
Computerspiele. Ja, der hat, glaube ich, zu Silent Hill, ne? Nicht Silent Hill. Resident Evil zum Beispiel.
Lösungsbuch geschrieben.
Lösungsbuch geschrieben. Ich glaube, zu zwei. Ja. Ja, und was gibt's noch? Ja, die
probieren. Es gibt halt super investigativ, wo Schreckert dabei war. Schreckert ist so der Film-Nerd der Crew.
Der ja, ja, der gehört ja nicht direkt zu Game One, weil der arbeitet ja eigentlich für Steven Gätchen und dieses Kinomagazin.
Ach so, aber der taucht auch mal immer wieder bei den auf und der hat früher mal bei der Coupé gearbeitet.
Das war ein wirklich
den jungen Herren unter unseren Hörern sollte das bekannt sein. Vielleicht auch den Damen, ich weiß ja nicht.
Das ist halt so ein Schmuddelheft, was man irgendwo an Tanken doch irgendwo
das ist halt so ein Tracker-Wix-Heftchen. Und da gab es halt auch so Geschichten immer so, irgendwie die Super-Nazis in den USA oder dieser Mann wurde von einem Alligator gegessen und hat es überlebt.
Ja, ja, das ist
so. Und er hat so gesagt, ja, die haben uns alle ausgedacht. Ist nichts echt.
Ja, echt so total krude Storys irgendwie. Ja, was gibt's noch? Also die haben dann mittlerweile noch eine kleine Auskopplung, wo sie halt so Let's Play-Zeug rausschieben, wobei ich glaube, das läuft jetzt mittlerweile mehr wieder über Game One.
Ja, also sie haben mal am Stück in deinem, sie machen jetzt auch viele Livestreams, also sie haben von der Gamescom natürlich einen mehrtägigen Livestream gemacht. Dann haben sie die 100. Folge von Almost Daily war auch ein Freitagabend. Das war dann sehr schön, weil, was war mit der Pizza?
Da haben irgendwelche, also wirklich Leute, die dann den Stream geschaut haben.
Das irgendwas mit der Pizza nicht funktioniert hat. Und dann haben dieser Pizzeria veröffentlicht.
Der Dennis Rikarski.
Den ich auch nicht wirklich mag.
Ja. Ja, das ist okay. Der ist wirklich eine Menge Pizza. Und der hat halt bei irgendeiner Pizzeria da in Hamburg, wo die sind, Pizza bestellt gehabt und die haben irgendwie eine, ich glaube, 28 Zentimeter Pizza angeboten und die war dann irgendwie bloß 26 oder 25 Zentimeter im Durchmesser gewesen und da hat der halt in einem so einem in so einem Let's Play von, ich glaube, Dark Souls 2 war das da irgendwie einen Rand abgelassen. Dass das ja nicht sein könnte und hin und her. Und das Lustige war dann, dass dann die Leute, die den Livestream halt gesehen haben,
nee, dann das haben die dann nochmal in der Almost Daily Folge aufgegriffen.
Oder aufgegriffen hatten sie es nochmal.
Ja, und dann haben sie den Namen dieser Pizzeria gesagt. Und dann auf einmal kam Pizza.
Ja, und dann haben wirklich die Hörer angefangen, Pizza zu schicken.
Ja, das hat dann in der Folge noch nicht so überhand genommen, aber ich fand die auch sehr schön.
Das hat dann später nochmal sehr, sehr.
Und dann haben
krasse Ausmaße.
Ja, du musst es richtig erzählen.
Ja, ich versuch's ja.
Ehepaar.
Ja. Die haben ein Stück später haben sie noch mal einen Livestream gemacht. Die haben sich vorgenommen, Halo Anniversary, also was jetzt glaube ich relativ frisch rausgekommen ist, an einem Tag in quasi einem Zug durchzuspielen mit zwei Spielern. Da hat unter anderem eine Angestellte damit gespielt, die Belle, die super ist. Die
ja, Belle für President. Und der Typ im orangenen T-Shirt.
Ich habe nicht alles mitgekriegt, weil ich halt dummerweise dann noch das mit der Erwerbsarbeit hatte zu dem
Zeitpunkt. Ah, Erwerbsarbeit, geh mir weg.
Ja, ja, das ist ganz, ganz schlimm, aber es muss halt sein. Und jedenfalls haben dann wirklich Leute angefangen, dort Pizza hinzubestellen, aber nicht bloß einer. Ich weiß nicht, wie viele Pizzas da dann im Laufe des Tages dorthin gekommen sind. Dann haben Leute dort noch, ich glaube, irgendwie Brownies vorbeigebracht und noch irgendwelchen anderen Kram. Und die konnten sich dann wirklich vor Pizza und Esserei echt nicht mehr. Also, die haben dann wirklich irgendwann gesagt, Leute, bitte hört auf, uns das Zeug zu schicken. Wir können das nicht essen. Ja, war super.
Ja. Es gab dann auch, Belle hat ja, also die, eine der wenigen Frauen in dieser Redaktion, was sie jetzt auch ändern wollen. Mhm. Also, sie haben eine Moderatorenstelle explizit für eine Frau ausgeschrieben.
Ja.
Was auch sehr schön war, eine hat sich dann beworben, indem sie eine Pizza auch geschickt hat. Es war davor, bevor sie in Pizza ertrunken sind, das Anschreiben in den Pizzakarton geschrieben hat. Und so, ja, der Rest ist dann auf dem USB-Stick, der im Pizzakarton geklebt hat. Das war sehr lustig. Sie hat sich quasi mit einer Pizza beworben.
Ja, das war eine gute Idee, also.
Und Belle hat dann auch nochmal, die haben dann auch so Kartenspiele gespielt und das auch, die haben ja auch sehr viel Aufnahmetechnik, also die können das ja, weil sie ja auch fürs richtige Fernsehen produzieren, haben sie eine Munchkin-Runde gespielt.
Geil.
Also, das war richtig lustig.
Hast du das Spiel selber schon mal gespielt?
Nee, leider nicht.
Musst du. Also ich habe das irgendwann mal, da habe ich ein Praktikum in einer Firma gemacht. Da war irgendwie Arbeiten und Leben in der Firma alles eins gewesen. Das heißt, es war halt irgendwo
Kommune eins.
Ja, aber halt für Nerds und Computerspiele. Und es war irgendwo auf dem platten Brandenburger Land. Also irgendwo Richtung Potsdam. Und aber wirklich so richtig Pampa, so, weiß ich nicht, irgendwie 500 Seelengemeinde oder irgend sowas. Und jedenfalls, ja, und da haben wir das abends dann immer so nach der Arbeit halt echt sau oft und sau lange gespielt. Also es ist wirklich ein richtig geiles Spiel. Ich habe auch irgendwo noch so eine Ausgabe rumliegen. Munchkin ist echt saulustig.
Ja. Nee, hier irgendwie, kennst du Munchkin? Ja, aber ich find's nicht so toll. Also ich kenne wirklich niemanden, der dann mit mir Munchkin spielen wollte.
Hm. Ja, gut.
Man kann es halt noch nicht übers Internet spielen, das ist das Problem.
Stimmt.
Man kann sogar Cards Against Humanity übers Internet spielen. Obwohl ich mir dann das dann nicht so lustig vorstelle.
Wir hatten es dann direkt sogar als Idee angefangen auszuarbeiten, weil es waren halt, wir haben uns mit Computerspielen, Online-Spielen beschäftigt und haben da wirklich angefangen, ein Konzept auszuarbeiten, ob man nicht Munchkin wirklich übers Internet spielen könnte. Wird aber, denke ich, auch nicht richtig funktionieren, weil die ganze, weil ich meine, Teil des Spiels ist halt zu bescheißen. Aber gut, wir schweifen schon wieder ab, das können sich ja dann die
Coding Monkeys ausdenken.
Nee, ich meine, das können sich die Hörer dann ja selber angucken,
so,
wie Munchkin da funktioniert und das Zeug.
Sie hatten dann auch noch einen Piloten, der sich Quelle Internet nennt.
Mhm.
Das hat dann Ede neulich in einem DWDL-Interview aufgeklärt, was das eigentlich sollte und warum das dann auch nie wieder aufgetaucht ist. Das hatten sie für einen Fernsehsender, hatten angefragt, ob sie das machen wollen. Und sie sind dann ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil die das angefragt haben, wollten echt nur so ups, die Pannenshow für YouTube-Videos haben.
Und die haben halt völlig freigedreht und haben dort
eine Schildkröte. Sie haben dann halt aufgedröselt, also sie haben das sehr intellektuell lang gemacht, haben aufgedröselt, was braucht's, damit ein Video viral wird und wie funktioniert's mit diesen lustigen YouTube-Videos und warum sind die so erfolgreich? Und das war dann halt dem Fernsehsender irgendwie zu viel Wissen und Intellektualität.
Mhm.
Und dann blieb's halt bei diesem Piloten, den sie dann auf ihren Kanal gestellt haben. Die haben da, was haben die? Die haben doch mit einem Preis gewonnen, oder?
Ein Grimme-Preis, glaube ich, ne?
Echt?
Ja.
Okay.
So ein Grimme Online Award haben sie dann mit dem Ding dann, also mit dem, was sie dann quasi auf den Rocket Beans Kanal dann quasi draufgestellt haben und da gab's halt das Voting und gut, die waren da mit mehreren Videos am Start bei dem Grimme Online Award und ja. Schon geil.
Ja.
Ich war auch mitgevotet.
Ja, und das sind einfach super sympathische Menschen.
Schon.
Also gerade das Almost Daily über Superhelden, das fand ich sehr lustig. Wo dann Ede ist auch so ein Typ, der wenn der Dinge nicht verstehen will oder Dinge nicht mag, dann mag er die einfach nicht.
Mm.
Und dann so, ja, aber wie ist das jetzt, wenn Flash und Superman ein Wettrennen machen? Und dann sagt so wer war der Schreck halt so, ja, das haben sie schon mal im Wettrennen gemacht. Ich glaube, Superman hat verloren, aber nur, weil er es wollte. Sie haben auch sehr viel über Dr. Manhattan geredet.
Mhm.
Ich glaube, was ist deine Lieblings-Almost-Daily-Folge?
Ich glaube schon Zombie-Apokalypse.
Nicht Familienoberhauptvogel?
Die finde ich ehrlich gesagt gar nicht so lustig, weil ich meine, das mache ich irgendwo jeden Dienstag, bloß halt ohne Bild.
Ach so, ja, damals war ich noch nicht beim Spielecast.
Ja, und ja, also.
Also es gibt eine legendäre Montagsmaler-Folge.
Das war dann übrigens der Papagei, der Familienoberhauptsvogel.
Und das gibt's jetzt auch als Merchandise, den Familienoberhauptsvogel. Das ist eine legendäre Folge.
Genau. Also ich würde sagen, wieder mal so als Empfehlung: Guckt's euch an, wenn's euch gefällt. Also ich habe mittlerweile, muss ich sagen, also da haben sich bei mir auch die Gewohnheiten mittlerweile wieder ein bisschen verschoben. Ich habe mal eine Zeit, da hatte ich wirklich fast nur Podcasts. Und die habe ich viel gehört. Und jetzt mittlerweile hat sich das ein Stück weit verschoben, dass ich jetzt doch mehr auf YouTube schaue. Also jetzt Rocket Beans, dann
ich
mach so.
Ich mache beides. Ich habe ich schaue irgendwie den Nerdist-Channel.
Mhm.
Nerdist News, das ist aber nur so 2 Minuten am Tag. Dann Rocket Beans. Crack, das hatte ich ja schon letzte Woche empfohlen.
Mhm.
Oder letzte Folge.
Ich habe dann halt noch so, sag ich mal, Kronk und Konsorten so, wo ich öfter mal reinschaue.
Ich glaube, da bin ich, raus, Kronk. Ich schaue gerade, es irgendwie gibt so eine gerade eine Webserie, so eine Zeichentrick-Webserie, wo sie so Dschungelcamp Big Brother mit Let's Playern machen.
The Menschen.
Nein, nein, nicht The Menschen, es ist gezeichnet.
Ach so.
Das ist das nennt sich YouTube Clash. Das ist so eine Start-Next-Serie, also es gibt irgendwie einen Comiczeichner, nennt sich Dark Victory auf YouTube. Und dann hat sie gesagt, ja, ich würde gern so Dschungelcamp mit Gronkh und Dr. Allwissend und Mrs. Vlog und Tuttle machen. Mhm. Und ja, hier ist mein Start-Next-Projekt und man kann jetzt auch immer voten, was als nächstes passieren soll, so von wegen, ja, und Tuttle soll im Urwald kleine Wookie-Babys finden. Und natürlich trifft er in der nächsten Folge im Urwald kleine Wookie-Babys. Und ich bin da gerade noch so tief drin, dass ich die ganzen Anspielungen verstehe, wie magst du Bratwurst? Und ich finde das ganz lustig, weil das ist nicht so niveaulos und auch nicht so überdreht wie manche YouTuber oder und es ist auch nicht so niveaulos wie wirkliche Reality-Sendung, weil es halt gezeichnet ist.
Ja, muss ich mir mal angucken. Habe ich jetzt so noch überhaupt nicht mitgekriegt. Ja, wie gesagt, also läuft bei mir häufiger mal so nebenher, dass ich mir halt irgendwie so
Let's Play oder irgendwas eingehen. Ich habe das über die MIPT 424 mitbekommen.
Also die Rocket Beans werde ich mir dann gleich mal auf die Hausaufgabenliste setzen.
Ja, es ist jetzt keine richtige Hausaufgabe, aber
dieses Spiele-YouTube ist bei mir noch gar nicht so richtig stattgefunden.
Ja, das ist ja was auch anderes. Also Spiele-YouTube ist ja mehr so Let's Plays.
Aufmerksamkeitsfenster. Ja, das Einzige, was ich da mitbekommen habe, ist größtenteils Gronkh und dass ihm nun zum millionsten Mal gefühlt zuzugucken, wie er von A Blöcke abbaut und an B Blöcke ranbaut.
Aber es gibt ja nicht, also ey, wenn ich da empfehlen kann, wenn man, also wenn du mal Let's Play schauen willst und abseits von Gronkh, also wenn ich ziemlich cool finde, ist Zombie LP.
Okay.
Der ist so ein bisschen so sarkastisch und so ein bisschen trocken, sein Humor.
Der hängt aber, glaube ich, auch an dem Play Massive.
Ja, die hängen da mittlerweile alle drin, aber die haben ja immer noch ihre eigenen Channels. Rahmschnitzel finde ich sehr cool, weil er so eine tiefe männliche Stimme hat. Und besonders seine Half-Life-Let's Plays finde ich sehr gut. Ja, ich bin da auch mittlerweile raus, aber so Zombie schaue ich immer noch so gerne, der macht auf Twitch mittlerweile so Livestreams mit und die sind halt, die haben halt alle so ihre kleinen, also es gibt so Hauptcharaktere als Let's Player und dann gibt es immer so Sidekick-Let's Player, die man hauptsächlich dadurch kennt, dass sie bei denen immer auftauchen.
Wobei ich das sagen muss, da kann ich einen empfehlen, den Tobi Nato, der da ja auch mit an dem Slammassive-Ding da mit dranhängt oder Playmassive. Und den habe ich eigentlich bloß dadurch mitgekriegt, dass ich mir eben dieses Starbound-Zeug da mal eine Weile lang angeguckt habe und ich das halt einfach mal sau unterhaltsam fand. Wo die halt zu zweit Starbound
Gronkh und Sarazar im Team, wenn sie Let's Plays machen, sind auch extrem lustig.
Ja.
Wenn sie nicht irgendwie in L.A. Dinge tun und dabei cool wirken wollen.
Das hat mich jetzt auch nicht wirklich interessiert.
Dann so zum Beispiel das Starbound-Let's Play von Gronkh und Sarazar, das ist extrem lustig, weil
Nein.
Was?
Das Starbound ist Gronkh und
Spinato. Ah, okay. Gut, dann haben wir es gleich hier gesehen. Mhm. Dann gibt's auch Orangensaft-LP und Endzeitkind, die immer mit Zombie rumhängen. Also so Let's Plays, da kann man auch richtig tief abnerden.
Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt's da halt.
Ich bin da ja doch eher der Podcast-Hörer.
Also, ja, Let's Plays, das ist auch, das macht man auch, kann man auch wie Podcasts hören. Also, es geht ja nicht darum, was sie spielen, sondern dass sie lustig sind.
Und das Gelaber halt nebenbei, wobei, ja, also ich muss ja sagen, ich habe wirklich Minecraft komplett durchgeschaut von Gronkh.
Oh, weil
das
halt
Ja, das lief halt bei mir dann nebenher während der Arbeit und während ich gearbeitet habe, wo ich halt noch Homeoffice hatte und so, habe ich mir das echt dann halt einfach so ein bisschen reingetan. Wenn du halt alleine im Homeoffice sitzt, dann ist das halt auf Dauer langweilig und ruhig und da lief das dann halt so als Geplätscher nebenher.
Aber wir wissen jetzt seit Podstock, dass Gronkh eigentlich nur Herr Martinsen ist.
Was?
Gronkh und Herr Martinsen sind die gleiche Person.
Aha. Okay.
Ich hab einen neuen Podcast, den ich betreuen kann. Das Grundrauschen mit Jan und René. Mhm. Das sind so ein bisschen Also wenn man mal Leute hören möchte, die so gerade fertig pubertieren, die sind nämlich beide so 17 und 18.
Also es sind da noch, die sind, also ich meine, ich kenne den Rene ja auch schon jetzt eine ganze Weile, eigentlich seit ich Podcasts mache. Und nee, die sind da noch vollkommen drüber, die sind noch nicht fertig mit pubertieren.
Also ich habe mir mal eine Folge vom Grundrauschen angehört, das ist schon extrem abgedreht. Die sind auch ziemlich fies, deswegen kann ich auch so ein bisschen mit pubertieren zu denen kommen, weil die selber so Podcasts fertig machen. Also sie haben in der letzten Folge so mal in andere Podcasts reingehört, die zum Podstock kommen. Und dann so, ja, und dann ist es auch manchmal wirklich sehr merkwürdig, wenn das halt so ein persönlicher Podcast ist, der halt von seinem Leben erzählt und die halt total überdreht sind. Aber ich finde es immer noch zu schön, dass es immer noch Podcaster gibt, die jünger sind als ich, weil ich merke ja schon, dass ich mit meinen zarten 20 Jahren eher zum jüngeren Podcaster-Publikum gehöre.
Ja, bei dem Thema Podcasts, ich bekomme ja relativ wenig von Spielen eigentlich so mit. Aber das, was ich mitbekomme, komme ich meistens über entweder die Superlevel-Podcasts oder über die Monoxid-Podcasts mit.
Ja, ich auch. Also ich hab so meinen 5-Jahres-Plan. Da ich jetzt kein PC mehr habe und auch keine Konsolen, ist Spielen bei mir eher so eingeschränkt. Aber dadurch, dass ich so viele Spiele-Podcasts höre, bleibe ich in den Themen drin. Und dann kann ich mir in 5 Jahren eine Konsole kaufen und kann sofort einsteigen, weil ich genau weiß, was Phase ist.
Genau.
Tja. Genau. Was man vielleicht dann noch in Shownotes mal verlinken könnte, wäre dann eventuell mal noch den YouTube-Kanal von Rocket Beans und GameOne.de, weil.
Ja, ja, das Shownotes, das ist ja klar, das mache ich. Ne? Das ist jetzt nicht professionell, wenn du sowas sagst. Das muss einfach fluppen.
Ja, ja, so.
Kurz zu diesem Twitch vielleicht. Wie funktioniert das überhaupt?
Es ist YouTube live. Es wird
gestreamt und kann ich die Spiele nur gucken, wenn sie live gestreamt werden?
Nein,
wenn ich es verpasst habe, dann. Das
kann man auch einstellen. Also du kannst viel nachschauen, aber halt nicht alles. Das ist nicht wie bei YouTube.
Okay.
Du kannst halt, wenn du dir die Accounts von bestimmten Twitchern anschaust, gibt's auch viele Videos zum Nachschauen. Aber es müssen die dann halt extra sagen. Und es gibt auch eine sehr tiefe YouTube-Integration, wo du einfach mit einem Klick diesen Twitch-Livestream nach YouTube schieben kannst.
Genau, wenn der dann fertig ist, dann taucht er halt einfach direkt bei YouTube auf.
Genau. Aber ich habe, glaube ich, auch noch nie was live bei Twitch gesehen, außer den Fisch, der Pokémon spielt.
Ja, genau.
Also wer nichts Sunday Morning hört, es gibt einen Fisch hat jemand einen Code geschrieben, der hat eine Kamera auf sein Aquarium gerichtet und dann schwimmt halt dieser Fisch drin rum und immer wenn er in bestimmten Regionen schwimmt, wird er durch einen Tastenknopf auf einem emulierten Gameboy gedrückt und so spielt der Fisch eine alte Pokémon-Version und ist auch schon ziemlich weit gekommen, also er hat es schon geschafft, so die ersten Schritte, die man bei so Pokémon-Spielen macht, also aus dem Haus gehen, zu Professor Eich, sich ein Pokémon aussuchen, die ersten Kämpfe bestreiten, das hat er schon sehr erfolgreich absolviert. Und jetzt gibt es auch 2 Fische, die gegeneinander Street Fighter spielen. Das Problem ist, dass er dann auch mal eine ganze Nacht irgendwie auf dem Startknopf hockt.
Ja,
was war das?
Keinen Bock hat.
Bei was war das mit den Goldfischen?
Pokémon. Also bei Twitch.
Goldfisch spielt Pokémon.
So bei Twitch.
Ja. Und streamt das.
Ja. Und man kann ihm auch spenden. Und ich glaube, er hat es schon so viel Geld bekommen, dass sie jetzt die überfälligen Spenden dann irgendwie so eine Wildlife Foundation spenden. Und das FAQ ist auch so ziemlich cool, weil so die erste Frage, ist der Fisch tot? Nein, er schläft. Aber der hat sich schon lange nicht mehr bewegt. Nein, er schläft nur wirklich. Und die dritte Frage, bist du dir wirklich nicht sicher, dass er tot ist? Nein, er schläft. Und es ist so ein bisschen der Dead Parrot Sketch. No, this fish is resting. This fish is no more.
Ja. Dann können wir vielleicht in die Hausmeisterei übergehen, oder?
Ja.
Und da hat der Angbo etwas.
Ich hab was?
Wir haben Feedback bekommen. Das
ist Feedback.
Ach so, ja. Also ich habe verschiedenes Feedback bekommen. Erstmal prinzipiell bin ich erstaunt und erfreut, dass eigentlich der Podcast prinzipiell jetzt erstmal sehr, sehr gut angenommen wird. Wir haben ein bisschen Kritik bekommen, was ich auch verstehe, von wegen, wir sollten vielleicht nicht gar so viel über Podcasts reden, aber das haben wir, glaube ich,
kann ich nicht verstehen.
Ja, ich sag mal so, Podcaster, die über Podcasts reden.
So ein Erfolgskonzept.
Ja. Und ich finde, wir können da auch das Konzept ein bisschen ändern, dass wir nicht jede Folge stellt jeder einen Podcast vor, weil sich das relativ schnell totlaufen wird.
Ich habe jetzt eh schon fertig, weil meine Liste jetzt eh schon bei der letzten Sendung rausgegangen ist. Also von daher, wir haben heute im Sunday Morning Cast noch ein schönes Feedback gekriegt vom Herrn Aristocats. Also ich traue mich eigentlich fast gar nicht, das in der Sendung zu sagen, aber wir wurden so ein bisschen als inoffizielle Nachfolger von NSFW beschrieben, was ich schon ziemlich erstaunlich und ziemlich geil finde.
Das ist eine Ehre.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, ich habe festgestellt, auf mir lastet ein Fluch. Aha. Also ich habe ja NSFW ins Grab geredet, weil ich habe ja in der Nullnummer gesagt, NSFW, das trägt sich nicht mehr lange. Pump, nächste Folge machen sie Schluss. Dann habe ich in der letzten Folge gesagt, oder in der vorletzten Apfelklatsch, die Sendung finde ich auch nicht so toll. Pumpf macht der Apfelklatsch.
Da muss ich dir noch mal dazwischen grätschen, leider.
Ja.
Da bin ich einem Hooks aufgelegen.
Ah, also, okay.
Die machen weiter.
Schade.
Ich wollte jetzt gerade schon sagen, dass du vielleicht mal sagen könntest, dass du die Bundesregierung jetzt irgendwie nicht mehr so toll findest und dass sich das ein bisschen totgelaufen
hat. Weil jetzt kommt das Dritte. Ich mache ja gerade ein Praktikum bei der Lokalzeitung und da war ich bei einer Zirkuspremiere und schreibe über die Zirkuspremiere. Nächsten Tag erfahre ich, ja, der Artist ist abgestürzt. Wir können den Artikel leider nicht drucken. Und ich habe irgendwie schon Angst gehabt, oh Gott, ich bin wie die Bundeskanzlerin, ich spreche Leuten mein vollstes Vertrauen aus.
Kannst du bitte aufhören, den Sunday Morning Cast zu
Ja, da müsste er ihn ja erstmal kritisieren, was man daran verbessern könnte, dass ihr es einstellen müsst.
Ich weiß ja nicht, ob er den Artisten kritisiert hat.
Also ich habe es zwar nicht im Artikel, aber ich fand den Zirkus nicht so toll.
Zu den Kritiken möchte ich nochmal sagen, ihr könnt das gerne bitte in den Kommentaren tun, dann haben alle was davon.
Stimmt. Aber die trauen sich nicht. Ich kann auch nochmal einen kurzen Flatter-Zwischenstand ausgeben. Wir haben diesen Monat 10 Flatter-Spenden bekommen. Kann ich aber noch nicht sagen, wie viel, weil wir noch nicht den ersten haben. Aber ich find's ganz lustig, ich hatte mal einen Testartikel geschrieben, weil ich was mit dem Feed testen wollte, der wurde auch geflattert.
Autoflatter.
Ja, und ja, der Leuchti ist da sehr aktiv, aber der flattert auch schon seit Urzeiten alles, was nicht auf 3 auf den Bäumen ist. Bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt rausfällt.
Ja, schauen wir mal.
Ja,
Und dann können wir noch kurz
einen
Teaser vielleicht bringen.
Ja, genau. Es gibt nämlich ein unglaublich schlanker Holgi hat ein Trailer-Video gemacht zu einem MOOC, also einem Massive Open Online Kurs, also einem Uni-Kurs, aber der findet halt online statt und ist erstmal kostenlos. Und da geht es um transnationale Radiogeschichten. Also wie wird in verschiedenen Kulturen und Nationen Storytelling im Radio betrieben? Kann man sich den Trailer mal anschauen, der wird in den Shownotes verlinkt. Und da habe ich mich jetzt mal angemeldet, weil ich brauche noch so ein paar ECTS-Pünktchen für meinen Bachelor.
Und ja, stimmt, das bringt ja sogar Punkte, ne?
Genau, also man kann den Kurs kostenlos machen und wenn man da 50 Euro Verwaltungsgebühr zahlt, dann kriegt man dafür auch ECTS-Punkte, was ich durchaus gebrauchen kann. Und der Kurs klingt auch sehr interessant, der startet am 10. September, also man kann sich noch anmelden, wenn die Folge veröffentlicht wird. Es gibt auch einen Seminarblog von Nele Heise zu Podcasting. Und der Kurs wird in Englisch abgehalten. Das könnte vielleicht einige abschrecken, aber ich glaube, heute sollte das wirklich kein Problem mehr sein. Und es wird halt so ein bisschen, wie funktioniert halt nicht nur radiotechnisch, sondern so das Kulturmedium, wie es Holgi immer gerne nennt, also die Kulturtechnik Radio und wie können wir dort Geschichten erzählen, also nicht nur Nachrichten und Musik, sondern wie kann man da auch mehr mitmachen.
Also quasi so zum Beispiel das, was die Radio-Rollenspieler da jetzt...
Genau. Es ist vermutlich. Also ich habe das ja auch noch nicht gemacht. Aber ich sag mal, wenn die nächste Folge rauskommt, dann wird der Kurs ja schon angelaufen sein und dann kann ich ja ein bisschen ein Update geben, wie das so läuft. Also das fand ich sehr interessant und ja, das wollte ich jetzt gesagt haben.
Siehst du, genau, der Trailer, der ist bei mir noch auf der To-Watch-Liste in YouTube.
Ja. Und den habe ich auch nur angeschaut, weil Holgi drin ist.
Das nächste Mal geht es dann auch wieder um spacige Dinge.
Space! Also,
wir haben dann die Guardians of the Galaxy hoffentlich alle gesehen und.
Ja, böse, böse, böse. Wieso war der noch nicht im Kino?
Logischerweise ist Wochenende bei mir eh nicht. Ich sehe es wahrscheinlich in 2 Wochen, die Guardians. Also von daher weiß ich noch nicht, ob ich sie bis dahin gesehen habe.
Also nächste Folge reden wir garantiert drüber, ob du sie gesehen hast oder noch nicht.
Ja, wurscht, ist halt dann so, ne?
Ja, aber schau sie dir auf jeden Fall an. Sind
ja, ich werde sie mir auf jeden Fall
anschauen. Believe the Hype.
Ich habe auch schon eine Verabredung für den Film und
Englisch oder Deutsch?
Wahrscheinlich Deutsch.
Naja. 2D oder 3D?
Wahrscheinlich 3D.
Wieso sparst du dir das nicht, das 3D-Geld, und suchst dir ein Kino, wo es in Englisch kommt?
Hä? Das hat mit dem Geld nichts zu tun.
Ja, 3D-Filme sind ja meistens teurer als 2D-Filme. Und da kannst du vielleicht für das Geld, was du bei 3D sparst, ein Kino, was weiter weg ist, suchen, aber das dann...
Ich fahr für den Film schon nach München, das reicht
Ach
doch,
Gott. Oder?
Also es kann nur sein, dass man den, also ich mach das dann auch von der Bekleidung dann halt abhängig, ob wir den in Originalton oder in Deutsch sehen.
Also gerade wegen I'm Groot. Ja, aber wenn es halt nicht anders geht, dann muss es halt so sein.
Oh, bis dann habe ich den dann wahrscheinlich gesehen.
Und ihr müsst bis zum ganz Schluss sitzen bleiben. Die Post-Credit-Scene ist bei diesem Film wirklich ganz, ganz am Schluss.
Ja, okay. Marvel-Filme.
Nee, also mittlerweile machen sie es auch so, dass dann dieser schick animierte Nachspann kommt.
Mhm.
Und dann kommt die Post-Credit-Scene und dann kommt dieser Roll-Credits-Nachspann. Und jetzt kommt wirklich, also es kommt noch so eine sehr lustige Szene mit Groot am Schluss. Und dann kommt wirklich der komplette Abspann mit allen, die dran beteiligt waren. Und dann kommt die Post-Credit-Scene.
Okay.
Also es ist wirklich was für Sitzenbleiber.
Deutet die wieder auf irgendwelche Filme hin?
Will ich nicht verraten.
Okay. Ja, dann.
Ja, genau. Dann nehmen wir das nächste Mal dann wahrscheinlich die Guardians auseinander.
Ja. Dann haben wir noch Themen.
Nee. Heute nicht mehr.
Dann machen wir einen Kasten zu.
Kannst du das Outro spielen?
Was ist noch? Nee, was? Soundboard macht gerade fiese Matenten, habe ich schon jetzt hinten ran.
Okay. Ja, dann.
Das wäre den Hörern jetzt nicht aufgefallen.
Schneide ich raus. Also, jetzt kommt noch das Outro. Ich sag tschüss.
Ich sag auch tschüss.
Ja, tschüss.
¿Dónde está la biblioteca? Me llamo T-Bone, la araña discoteca.
Discoteca, muñeca, la biblioteca. Es un bigote grande, pero manteca.
Manteca, bigote, gigante, pequeño. Cabeza es nieve, cerveza es bueno.
Buenos días, me gustan papas frías. Bigote de la cabra, es Camarón Díaz. Yeah, boy.
Yeah.
What?
It's 2009. We're...